Sehr schön. Alle soweit startklar, alle ein Wässerchen neben sich, damit sie die Stimme nebenbei ölen können.
Literweise, literweise.
Herzlich willkommen beim Zugfunk-Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer.
Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder soweit, eine Sonderfolge vom Zugfunk-Podcast. Mit dabei sind heute der Hendrik.
Hallo.
Und der Florian.
Hallo.
Und es soll heute darum gehen, wie ein Schüler, der Interesse an der Eisenbahn hat, zum EIB wird. Also zum Eisenbahnerbetriebsdienst, zum angehenden Lokführer. Jetzt haben wir drei natürlich schon jede Menge Know-how, haben das selber teilweise durchgemacht, haben das als Klassenleiter wie der Florian begleitet oder sogar als Azubi-Fachkoordinator wie der Hendrik. Aber so ein Stück weit, so ein bisschen was fehlt uns noch. Und deswegen ist das eine Sonderfolge, weil in einer Sonderfolge haben wir einen Gast und wir haben uns den Stefan eingeladen. Hallo Stefan.
Moin in die Runde.
Jetzt fangen wir natürlich gleich damit an. Warum füllt Stefan hier eine Lücke? Stefan, was machst du bei der Bahn?
Ich bin dafür zuständig, überhaupt erstmal einen Überblick zu verschaffen, welche Möglichkeiten haben wir denn bei der Deutschen Bahn, um eine Ausbildung oder ein duales Studium zu beginnen. Und das führt mich natürlich in erster Linie an die Schulen, die in meinem Verantwortungsbereich fast ganz Sachsen und Südbrandenburg, dass ich vor Ort in Zusammenarbeit mit Lehrerinnen und Lehrern, BerufsberaterInnen der Agentur für Arbeit da einen Überblick verschaffe. Und das ist meine Hauptaufgabe, der ich jetzt seit 3 Jahren bei der Deutschen Bahn nachgehe. Macht unglaublich viel Spaß und ich freue mich auch drauf, da heute mal einen näheren Einblick zu geben, dass auch diejenigen, die vielleicht noch ein bisschen hadern, dann die maximale Sicherheit haben, um auch den Hut in den Ring zu werfen und es euch gleich tun wollen, ebenfalls EIB zu werden.
Du stehst im Prinzip ganz am Anfang der Kette. Und bevor wir jetzt da genau in, wie heißt es so schön, Medias Res gehen, wollen die Leute vielleicht wissen, was für einen Hintergrund hast du? Wo kommst du her? Wer bist du eigentlich? Bist du gelernter Eisenbahner oder kommst du so aus einer ganz anderen Branche?
Also die Eisenbahn verbindet mich und seitdem ich 2 bin, da gibt's ganz schöne Anekdoten, was ich da alles so mit verschiedenen elektrischen Bauteilen gemacht habe. Das werde ich jetzt hier nicht zum Besten geben, dass es nicht noch Nachahmende gibt. Und ich gucke gerade hier im Arbeitszimmer auf meine H0 Eisenbahnplatte. Gleichzeitig habe ich keinen klassischen Eisenbahner-Hintergrund, sondern vor 25 Jahren hat mich der Wehrdienst aus dem Tal der Ahnungslosen hier in Dresden, das wunderschöne Elbtal, herausgeführt. Und da bin ich auch 16 Jahre geblieben, Marineoffizier. Und da fing auch schon diese Nachwuchswerbung und das Interesse daran, auch junge Menschen da ein bisschen zu orientieren an. Denn die letzten 6 Jahre meiner Dienstzeit habe ich im Prinzip genau das Gleiche gemacht wie für die Deutsche Bahn.
Wenn wir ganz am Anfang anfangen, wann ist denn eigentlich so das Alter, wo ich mir darüber Gedanken machen kann? Oder sollte? Ich meine, träumen kann ich natürlich von der Eisenbahn immer, aber ab welchem Alter ist es denn so relevant, dass ich mich wirklich um die Berufswahl kümmern muss?
Also in erster Linie muss man erstmal selber herausfinden, was einem persönlich wichtig ist später im Berufsleben und das kann gar nicht früh genug beginnen. Gleichzeitig sollte man sich natürlich noch unbeschwert auf Schule und Spielen konzentrieren können. Ich nehme jetzt mal das Bundesland, in dem ich hier sitze. Da ist das Ziel, dass ab Klasse 7 gerade die jungen Menschen, die die mittlere Reife erlangen, sich Gedanken drüber machen, was sind so meine Stärken, wo habe ich ganz starke Interessenfelder, um dann auch in der 8. Klasse gezielt ein Praktikum zu absolvieren, um sich diese Berufe anzuschauen. Denn ob ein Schuh wirklich passt, merkt man natürlich erst, wenn man ihn trägt. Gleichzeitig nicht nur ein Praktikum zu machen, sondern sich andere Bereiche auch anzuschauen, damit nach der 8. Klasse dann schon so ein grober Weg vorgeschrieben ist für sich und in der 9. Klasse man das vielleicht nochmal mit einem freiwilligen Praktikum anreichert. Das kann dann gern auch in einem anderen Bereich passieren, um dann wirklich mal gegenüberzustellen, das ist mein Berufswunsch A, der EIB, und das ist eben meine Alternative B. Und nach der 9. Klasse, ich sag mal, ne, jetzt wir laufen gerade in Sachsen so in Richtung Schuljahresende, in den Sommerferien, gerade wer alt werden möchte, empfiehlt es sich dann auch langsam mal seine Bewerbung fertigzustellen und die dann auch online einzureichen. Denn die Stellen sind natürlich am gefragtesten und man läuft dann nicht Gefahr, wenn man sich frühzeitig bewirbt, dass die eigenen Schulprüfungen für den Abschluss 10. Klasse dann kollidieren mit dem Bewerbungsverfahren, sondern dass man erst das Bewerbungsverfahren abschließt und dann in Ruhe, vielleicht sogar schon mit dem unterschriebenen Ausbildungsvertrag, in seine Schulprüfung starten kann in der 10. Klasse.
Du hast gesagt, in der 7. Klasse sollte man sich anfangen, darüber Gedanken zu machen. Da müsste man so circa um die 13 Jahre alt sein. Ist es das Alter, wo ihr auch schon in die Schulen kommt? Also geht ihr in die 7. Klassen?
Exakt, in den 7. Klassen fängt das an. Es gibt ähnliche Konstrukte in anderen Bundesländern mittlerweile, dass eben an den Schulen gezielt Bildungsträger, Dienstleister, Menschen vor Ort sind, die sich Vollzeit um die 7. und 8. Klassen kümmern, was die Berufsorientierung betrifft. Und die ersten Informationen gebe ich dann beispielsweise via Unternehmenspräsentation in den Schulklassen. Aus diesen Schulklassen kristallisieren sich dann ganz stark Interessierte heraus, die sich dann bestimmte Bereiche bei der Bahn anschauen wollen. Und mit denen veranstalten wir dann spätestens in der 8. Klasse einen Praxistag, wo sie die Tätigkeiten auch mal in unseren Bahnstellen kennenlernen dürfen. Das kann an der Werkstatt sein, das kann gemixt mit Führerstand sein und natürlich auch mit der Zugbegleitung.
Jetzt, genau, wo du es gerade sagst, wir sind hier in diesem Podcast, wir haben ja den Untertitel Eisenbahn aus Sicht der Lokführer, das heißt, wir konzentrieren uns gerade so ein bisschen auf den Eisenbahner im Betriebsdienst, den EIB. Du bist aber auch für alle anderen Jobs, die man bei der Deutschen Bahn lernen kann, verantwortlich, ist das richtig?
In der Tat, ich schaue gerade auf den Flyer fürs nächstjährige Dresdner Dramflok-Treffen, das 19. Und dort haben wir natürlich eine wahnsinnig schöne Auswahl an Lokomotiven, älteren Baureihen oder aktuelle Modelle, die man sich dann wirklich mal in Ruhe anschauen kann. Da sind ganz, ganz viele fleißige Kolleginnen und Kollegen, die das den Besuchenden zeigen. Und ich habe dort auch ein Gleisjoch liegen mit, ich glaube, 4-5 Schwellen. Und auf dem steht natürlich ein Schienenrobot, mit dem ich dann mal die Schwellen aufschrauben und wieder schließen kann, dass wir auch mal die Tätigkeiten quasi ab Oberbau kennenlernen können. Denn ohne intakte Infrastruktur kann ich ganz, ganz viele motivierte Menschen in den Zügen sitzen haben. Im Führerstand aus bewegt sich halt nichts von A nach B, weil die Strecke vielleicht nicht in dem Zustand ist, wie wir sie brauchen. Das heißt, ich informiere dann über die 49 weiteren Berufsausbildungen, die wir zusätzlich noch anbieten.
Die 49 weiteren, das heißt, wir sind bei insgesamt 50?
Also so grob kann man das sagen, es kommt immer mal was dazu oder es fällt immer mal was weg. Das hängt ja auch davon ab, welche Schwerpunkte haben wir in den jeweiligen Ausbildungsjahren. Aber so bummelig 50 verschiedene Berufsausbildungen haben wir. Die sind jetzt nicht an jedem Standort, sondern das ist dann, es gibt immer so ein Cluster, der findet sich an jeder größeren Stadt, an jedem größeren Standort, wie beispielsweise in Dresden oder in München. Und dann gibt's noch mal kleinere Orte abseits der großen Metropolen, da gibt's dann vielleicht nicht alle diese Berufe. Nur wer da ein bisschen Mobilität mitbringt, das unterstützen wir auch monetär. Wenn jemand sagt, okay, ich möchte für meine Wunschausbildung ein bisschen weiter wegziehen.
Lass uns zurück in die 7. Klasse gehen. Mich interessiert so ein bisschen, ihr macht ja dann Tage vor Ort, ne? Also du gehst in die Schule und stehst dann vor den Schülern. Ist das richtig?
Das ist richtig, genau.
Aber was? Ich kann mir das mit meinem fortgeschrittenen Alter so schwer vorstellen, wenn da so ein 13-Jähriger sitzt, was hat der für eine Vorstellung davon, was ein Mitarbeiter bei der Bahn macht, vor allem was ein Lokführer macht?
Also grundlegend erstmal sind die da noch sehr offen. Also die wenigsten haben schon ganz klare Vorstellungen, was sie später mal werden möchten. Also selbst bei dem einen oder anderen mit Parkeisenbahn-Hintergrund, na, es gibt ja verschiedene Eisenbahnerberufe, ist das noch nicht ganz klar. Mein Punkt Nummer eins vor Ort nach meiner persönlichen Vorstellung ist erstmal zu wissen, was beschäftigt denn die jungen Menschen, die vor mir sitzen. Was möchten die über die Deutsche Bahn wissen? Und da geht es natürlich immer um die Frage Nummer eins, wieso kommt die Bahn so oft zu spät? Und wenn man das auch erstmal akzeptiert und nicht jetzt mit Rechtfertigung oder mit Erklärung kommt, sondern man ist ja selber genauso betroffen, wenn man mit der Bahn von A nach B reist, dass man zuhört. Und das ist erstmal für die jungen Menschen teilweise komplett neu. Also da steht ein Erwachsener aus einem Unternehmen, der hört mir zu, der nimmt mich ernst, der begegnet mir auf Augenhöhe. Das bedeutet, ich habe erstmal so eine Vertrauensbeziehung zu den jungen Menschen und dann dürfen die alles fragen rund um die Berufe. Und ich gebe natürlich dann das Wissen, was ich zum Beispiel durch die gemeinsamen Praxistage auch schon mit Hendrik oder mit anderen Kolleginnen und Kollegen dann aufgesaugt habe, und das gebe ich natürlich vor Ort weiter. Wir haben auch ganz viele Infomittel, die ich dann natürlich auch mal so einführe, ob das unsere virtuelle Umgebung Bahn 360 ist, ob das unsere virtuelle Erlebniswelt DBJobs Experience ist, ob das unsere Trainfluencer und Trainfluencerinnen sind, die in Social Media über ihren Alltag berichten, damit die jungen Menschen, auch nachdem ich dann die Schule wieder verlasse, wissen, okay, hier kann ich mir wirklich authentische Einblicke geben lassen zur Bahn und zu den Berufen und zu diesen Tätigkeiten, die ich dann in diesem Beruf erlerne.
Da würde mich mal interessieren, Stefan, du sagtest gerade, die erste Frage ist es meistens, warum wir so unzuverlässig sind. Meinst du, dass manchmal auch so unsere Unzuverlässigkeit oder unsere Unpünktlichkeit auch ein guter Türöffner ist, um ins Gespräch zu kommen? Weil ich kann mich noch so ein bisschen an meine Berufsorientierung erinnern und da stand ein Berufsberater bei uns in der Klasse und das war mehr so ein, ja, also wenn ihr Fragen habt, stellt Fragen, und alle waren irgendwie so, oh ja, keine Ahnung. Wissen nicht mal, was ihr macht.
Na klar, die Frage ist der Türöffner schlechthin. Das heißt, wenn man sich auch in Zivil outet, man arbeitet bei der Bahn, kommt diese Frage, ob bei Familienfeiern oder im beruflichen Alltag, immer.
Kennt jeder Eisenbahner, ja.
Also, wem erzähle ich das? Und das ist natürlich, also ich habe nie die Schwierigkeit, ins Gespräch zu kommen mit den Menschen. Wichtig ist, dass man, selbst wenn das manchmal so ein bisschen vorwurfsvoll klingt, also wenn die Frage nicht kommt, weshalb kommt die Bahn so oft zu spät, sondern weshalb kommt sie immer zu spät, also so ein pauschales Bashing, das lasse ich ungern zu, das ordne ich so ein bisschen höflich ein mit denen, die das sagen. Und daran kann man ja wirklich ableiten, was müssen wir denn machen, damit die Bahn wieder zuverlässiger wird, und dann den Brückenschlag anzubieten, wie kannst du jetzt dabei unterstützen, sprich, wir sprechen nicht über Verkehrswende, sondern wir nehmen dran teil und arbeiten aktiv mit. Also genau die gleiche Entscheidung, die ich vor über 3 Jahren mal getroffen habe, zur Bahn zu gehen, meine Erfahrung im Bereich Berufsorientierung auch mit zur Bahn zu bringen. Was anderes mit meiner Vorausbildung hätte ich jetzt bei der Bahn auch nicht machen können, um aktiv an der Verkehrswende mitzuarbeiten. Und da sind die natürlich Feuer und Flamme, wenn es heißt, ich werde gebraucht als junger Mensch. Ich kann meine Neugier und meine Zuverlässigkeit und meine Leistungsbereitschaft innerhalb der Ausbildung einbringen und verbessere etwas, was ich am Tagesende bzw. Jahresende dann auch sehe, wie hat sich zum Beispiel in meiner Region die Bahnzuverlässigkeit verbessert.
Oh, faszinierend. Den Ansatz habe ich noch so gar nicht gesehen. Was ich mir vorstellen kann ist, und was ich vielleicht hin und wieder auch beobachte, ist ja so eine abwehrende Haltung der Jugendlichen gegenüber solchen Themen wie Eisenbahn. Autos sind deutlich cooler als Eisenbahn. Eisenbahn, das ist was für Nerds. Wenn du cool sein willst, dann gehst du zu BMW ans Band oder irgendwo in die Autowerkstatt, lernst Automechatroniker. So, und merkt man das in der Schule, dass da auch so eine inhärente Abwehrhaltung kommt? Also gar nicht, was Verspätung angeht, sondern einfach nur so ein, ja, das ist halt Eisenbahn, das ist irgendwie Kinderkram.
Sowohl als auch. Der Schwerpunkt liegt bei vielen immer noch auf dem Auto. Wir sind in einer autozentrierten Gesellschaft groß geworden. Alles die autofreundliche Stadt, findet man in ganz Deutschland. Das ist natürlich immer noch so ein Wunschberuf. Gleichzeitig ist die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt diesbezüglich natürlich gesunken. Und was mir oft begegnet, also der Lokführer ist immer noch der Eisenbahnerberuf Nummer 1, der bei uns abgefragt wird. Gleichzeitig läuft da gar nicht weit hinterher der Gleisbauer oder die Gleisbauerin. Also wir haben ja auch weibliche Gleisbauerinnen, die in der Ausbildung sind oder das schon machen. Also das ist wirklich verwunderlich, und das sagen mir auch Azubis, die mich auf Messen begleiten, dass sie überrascht sind, wie hoch die Nachfrage nach dem Gleisbauer ist. Also ich habe dann meistens so ein paar Gleisscheiben mit, den Helm, Arbeitsmittel, manchmal auch einen jungen Gleisbauer, der mich auf Messe begleitet, über seinen Beruf berichtet, oder einen Konstruktionsmechaniker oder Stahlbetonbauer. Und die jungen Leute wollen wirklich mit anpacken. Die wollen nicht im Büro arbeiten, die wollen weniger an einem Fließband in der Produktion arbeiten, sondern die wollen richtig gefordert werden, auch körperlich. Und da ist natürlich der Gleisbauer eine super Möglichkeit, seine persönliche Aktivierung anzupacken, damit einzubringen. Ja, also da gibt's eine sehr große Nachfrage mittlerweile.
Sehr cool.
Den hätte ich nicht erwartet.
Ja.
Also nicht beim Gleisbauer.
Und um nochmal auf einen Punkt zurückzukommen, dass die so ein bisschen Bahn abschreckend oder Distanzierung. Ich sag's mal so, wenn ich alles richtig mache und den Einblicke gebe, auch ordentlich eingeordnet, weshalb haben wir aktuell diese Probleme mit der Zuverlässigkeit, was gibt's da für äußere Rahmenbedingungen, das hat ja auch was mit dem Image zu tun, dass jetzt nicht die Schuld komplett nur auf die Bahn abgeladen wird, sondern wir haben ja auch Rahmenbedingungen, in denen wir uns als Bahn bewegen können. Wenn man dann auch die Einblicke gibt, zum Beispiel über unsere YouTube-Shorts-Video, da denke ich an den Benno, der ja selber Lokführer ist, oder an den Emre Gleisbauer oder an die Jessica bei der S-Bahn in Hamburg als Antriebselektronikerin. Und das gepaart auch mit den Dingen, die wir bieten, dann kippt das komplett in die positive Richtung, weil die merken, okay, ich muss ja natürlich als Gleisbauer anpacken, ich habe einen Schichtbetrieb als Lokführer, gleichzeitig wird mir da auch viel für geboten. Nicht nur eine Arbeitsplatzsicherheit, sondern was haben wir für Stundenmodelle, was habe ich für ein Einkommen auch als Azubi. Und wenn ich dann noch Benefits anbringe, die weit über das hinauskommen, was ich jetzt angesprochen habe, ich will die jetzt nicht alle einzeln aufdröseln, dann kippt das in eine sehr positive Wahrnehmung der Bahn und in ein erhöhtes Interesse, auch mehr darüber zu erfahren. Das ist wirklich immer spannend zu beobachten, wie sich das in so einer Unternehmenspräsentation entwickelt. Bei den Tagen, wenn wir dann Praxiseinblicke geben, dann ist da regelrechte Euphorie zu verspüren, ob beim Einblick in die Tätigkeiten eines Gleisbauers oder in die Tätigkeiten Lokführerinnen und Lokführer, die wir wirklich sehr authentisch anbieten in Dresden. Und das, also die kommen, wenn ich dann ein Jahr später nochmal an die Schule gehe, um dann die nächste Klasse zu informieren und ich begegne denen, vielleicht auch bei einer schuleigenen Berufsorientierungsmesse kommen die sofort an und sagen nochmal, was haben wir letztes Jahr gemacht, das war total cool und das würden wir gerne nochmal machen. Und ich sage dann, das würde ich auch gerne nochmal mit euch machen, aber jetzt sind erstmal die nächsten Klassen dran. Also die erinnern sich auch an diese schönen Praxistage.
Wie läuft denn so ein Praxistag ab?
Also erstmal gibt's natürlich eine Vereinbarung, das heißt, wir müssen einen Termin finden. Und ob wir das jetzt an dem Standort der Schule durchführen oder ob die Schule jetzt an einen Bahnstandort kommt, wo wir dann die jeweiligen Tätigkeiten auch zeigen können, weil ich kann jetzt nicht so einfach eine Werkstatt hier in Dresden-Altstadt einpacken, miniaturisiert und in Hoyerswerda in der Oberlausitz wieder auspacken und wir gucken uns das an, sondern wir finden dann immer einen Weg gemeinsam zu einem passenden Termin und zu praktischen Einblicken. Dann kommen die jungen Menschen erstmal an. Das Wichtigste, was dort passiert, nach der persönlichen Vorstellung, welche Personen sind heute noch dabei, die Sicherheitsanweisung. Ich brauche das euch nicht erzählen. Wir bewegen uns am Gleisbereich, jetzt nicht im Gleisbereich. Es wird vielleicht auch mit Maschinen hantiert. Wenn man jetzt auf so eine Lok auf den Führerstand steigt, dann muss man da, weil man eben nicht vom Bahnsteig immer aus da drauf geht an der Werkstatt, also wie bewegen wir uns, wie verhalten wir uns? Aber das ist auch schön spielerisch. Das heißt, wenn wir zum Beispiel durch eine Werkstatt gehen, nehme ich immer einen Schüler oder eine Schülerin, die machen dann letzter Mann, letzte Frau, achten drauf, dass niemand dahinter läuft, dass niemand irgendwie über gelbe Linien tritt oder sich in Gefahrenbereiche begibt. Und das macht ihnen auch unglaublich Spaß, da auch ein bisschen Verantwortung für die eigene Gruppe zu übernehmen. Und dann geben wir eben Einblicke, also wir erzählen nicht nur, sondern wir lassen die auch gerne mal was selber machen.
Selber machen, jetzt wieder zurück zum Eisenbahner, heißt das auch selber auf den Führerstand mal bei einer Fahrt dabei sein?
Genau, das wird natürlich ganz normal beantragt und wir haben dann natürlich auch immer zusätzliches Personal dabei, dass man das wirklich mal kennenlernt. Wie funktioniert denn das mit der Sicherheitsfahreinrichtung? Wie funktioniert das mit allen Signal, Leitungssicherungstechnik, Dingen, die, also Leitungssicherungstechnik oder Bahninfrastruktur sind für die jungen Menschen erstmal Fremdworte. Wie verknüpfen wir jetzt deren Alltag, was die sehen, mit den Dingen, die wir vor Ort tun? Und dafür lassen wir uns viel Zeit, stellen auch Fragen, lassen auch die jungen Menschen Fragen stellen und dann verstehen die das richtig gut, wie schaffen wir das überhaupt, so viel Zugverkehr über diese Strecke zu bringen? Weil wir ja eingangs oft bei der Unpünktlichkeit oder Unzuverlässigkeit drüber sprechen, ganz, ganz viel Verkehr, aber das Netz gibt gar nicht mehr die Kapazitäten her. Und dann verstehen die auch, wie wir das trotzdem schaffen, so viel Zugverkehr über in 24 Stunden über die Strecke zu bringen, anhand zum Beispiel Leitungssicherungstechnik. Und wie wirkt das auf meinen Alltag als EIB im Führerstand?
Das stelle ich mir äußerst spaßig vor. Ich glaube, wir hatten hier beim Fernverkehr in München auch ab und zu mal solche Praxistage, die wir dann hauptsächlich die Leute am Simulator fahren lassen. Also die kriegen da so ein bisschen, ne, so eine grobe Erzählung, was es so mit dem Eisenbahner und dem Lokführer auf sich hat. Und dann haben die den ganzen Tag den Simulator bei uns und können ihn da bespielen.
Die Möglichkeit bieten wir auch an. Und da ist sogar der Hendrik, derjenige, der das letztes Jahr mit uns zum ersten Mal gemacht hat, hier in Dresden. Parallel hatten wir den Leiter Qualifizierung für die Ausbildung Zugverkehrssteuerer hier in Südost mit dabei, den André Beue. Und der hat eben parallel eine Stellwerkssimulation über Virtual Reality, also über 2D angeboten, dass man mal kennenlernt, was sind denn das für Tätigkeiten auf der anderen Seite und wie kann ich mir das dann eben vorstellen, wie ist dann mein Alltag auf einem Stellwerk, ob jetzt im elektronischen Stellwerk oder im mechanischen Stellwerk und alles dazwischen und außerhalb. Hendrik, du hast auch schon verschiedene Lagen mal eingespielt, weil gerade wenn wir jemanden mit Parkeisenbahn-Hintergrund haben, da ist das Vorwissen ja schon größer. Die werden dann mal vor eine andere Herausforderung gesetzt, also nicht nur die Sicherheitsfahreinrichtung zu beachten, sondern vieles dazu. Und selbst diejenigen, die vielleicht den Lokführer gar nicht so im Blick hatten, die überlegen sich das sogar nochmal und sagen, ja Mensch, das ist eigentlich ganz spannend. Es gibt zwar auch Routine in dieser Tätigkeit, nur so wie ich das jetzt kennengelernt habe, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das, was man vorher im Kopf hatte zu dieser Ausbildung, zu diesen Tätigkeiten, dann synchronisiert wird mit dem, wie findet es wirklich in der Realität statt. Und das geht natürlich auch über einen Simulator.
In der 8. Klasse, hast du vorhin erwähnt, kommt dann auch das Schülerpraktikum. Ist es das verpflichtende Schülerpraktikum?
Sowohl als auch. Also wir haben sehr viele Anfragen natürlich für das verpflichtende Praktikum. Geschäftsfeldübergreifend bieten wir Praktika hier in Dresden an und auch in anderen Regionen, also nicht nur hier, sondern meine Tätigkeit gibt es ja bundesweit. Das heißt, wir haben in allen Regionen Deutschlands Community Recruiter und Community Recruiterinnen, die quasi diese Schnittstelle zwischen Berufsorientierung und Bahn abbilden. Und wir merken dann, wenn die Pflichtpraktika gemacht haben in dem einen Bereich, dass sie sich vielleicht auch noch was anderes anschauen wollen. Also sprich, eine Woche als Lokführer und jetzt bin ich da auch mitgefahren und habe gesehen, die Kommunikation mit einer Leitstelle oder die Kommunikation mit den Stellwerken oder einer Betriebszentrale, da will ich jetzt mehr drüber wissen. Oder man ist an Baustellen vorbeigefahren. Was machen die denn da in dieser orangenen Sicherheitskleidung? Was wird da gebaut? Was wird da repariert? Und auch das bieten wir an, beziehungsweise wir haben jetzt sogar geschäftsfeldübergreifende Praktika, dass man eben die EIB-Tätigkeiten Zugverkehrssteuerung einen Tag auch kennenlernt innerhalb eines Praktikums EIB als Lokführer.
Ganz kurz, jetzt muss ich mal Höreranwalt spielen. Ganz oft benutzt du den Begriff geschäftsfeldübergreifend. Was heißt das?
Sehr schön. Also wir haben ja bei der Bahn ganz, ganz viele Unternehmenstöchter, also Hunderte im Inland, also auch im Ausland. Und wir haben natürlich beispielsweise eine Infrastrukturgesellschaft, die DB Infrago. Da finden sich unsere Personenbahnhöfe wieder, da finden sich unsere Stellwerke wieder, da finden sich diejenigen, die die Gleise und auch alle Anlagen rund um die Eisenbahninfrastruktur reparieren. Wir haben eine Bahnbaugruppe, die Strecken quasi komplett neu baut. Wir haben den Fernverkehr getrennt vom Güterverkehr, vom Regionalverkehr. Und mit diesen großen Bereichen bei der Deutschen Bahn absolvieren wir Praktika als auch Praxistage, dass ich da die einzelnen Sachen kennenlerne. Denn wenn man sich bewirbt bei der Deutschen Bahn, bewerbe ich mich jetzt nicht bei der Deutsche Bahn AG, sondern in München beispielsweise auch bei der S-Bahn München. Und das ist auch wichtig, wenn ich mich vorbereite auf ein Bewerbungsgespräch. Was steht denn bei meiner Stellenanzeige, wenn ich mich als Lokführer bewerbe, denn da in diesem ersten Textabschnitt drin? Also sprich, an welchem Ort und bei welchem Teil, sprich Geschäftsfeld der Deutschen Bahn, absolviere ich dann auch meine Ausbildung und später meine Tätigkeit.
Das heißt, das Geschäftsfeld, damit ist gemeint, bei welchem Subunternehmen innerhalb der Deutschen Bahn bin ich dann?
Exakt.
Jetzt haben wir, glaube ich, so einen Hauch aneinander vorbeigeredet. Ich wollte ganz kurz wissen, das Praktikum, was ich in der 8. Klasse mache, ist es das Praktikum, was ich verpflichtend machen muss?
Verpflichtend gibt es ja in allen Bundesländern. Wir haben ja 16 verschiedene Bildungssysteme. Ja. Und ja, das Praktikum muss absolviert werden. Das geht in der Regel 14 Tage. Mittlerweile sind die Schulen so kulant, also 14 Tage, das heißt 5 Werktage pro Woche. Mittlerweile sind die Schulen so kulant, dass sie anbieten, dass man dieses Praktikum auch teilen kann, dass man einen Teil 5 Tage in dem einen Unternehmen macht und 5 Tage in dem anderen Unternehmen. Da bieten wir natürlich Praktikumsplätze an, dass ich mein Pflichtpraktikum absolvieren kann. Also mindestens eines machen die jungen Menschen in ihrer Schulzeit.
Genau, das war die Frage. Und da kann ich mich bei uns bewerben. Wir werden die Seite entsprechend verlinken, haben wir bestimmt auch schon ganz oft. Das ist die ganz normale Karriereseite und da gibt's auch einen Reiter für das Schülerpraktikum, richtig?
Richtig, also wir haben da die Filtermöglichkeit, dass ich auch gezielt schauen kann in meinem Bundesland, in meiner Stadt oder den Städten drumherum. Einstieg dann auch ganz klar, wenn ich da auf SchülerInnen klicke, sehe ich auch das Schulpraktikum. Und da auch immer tagesaktuell, was ist da gerade in meinem Bereich verfügbar? Und da steht auch dabei, wie weit im Voraus muss ich mich denn auf dieses Praktikum bewerben, um dann auch eine Stelle zu bekommen?
Das ist ein guter Hinweis. Ich glaube, das hat man als junger Mensch gar nicht so auf dem Schirm, dass Sachen länger dauern. Als junger Mensch ist irgendwie 14 Tage vorher schon ganz lang.
In der Tat.
Wenn es dann um die Bewerbung für so ein Praktikum geht, ist 14 Tage deutlich zu spät. Sag mal, Größenordnung, wie viel früher müsste ich mich denn darum kümmern?
Das steht immer in den Stellenanzeigen auch mit drin, beziehungsweise ich, also auch meine Kolleginnen bundesweit, informieren dann an den Schulen, beispielsweise auch über Flyer, wie weit im Voraus wir das einplanen müssen. Das ist jetzt wirklich auch wieder abhängig davon, bei welchem Bereich der Deutschen Bahn bewerbe ich mich. Denn wir haben da unterschiedliche Vorlaufzeiten. Also ich kann da jetzt wirklich nur für meinen Verantwortungsbereich sprechen. Das heißt, dass wir zum Beispiel bei der Infrastrukturgesellschaft so 4 bis 6 Wochen Vorlaufzeit brauchen. Und es gibt auch Praktikumsstellen, da brauchen wir vielleicht doch sogar 8 bis 12 Wochen, um das einzuplanen.
Jetzt muss ich mal den Florian wieder in unser Gespräch hinzuholen, denn ich habe in Erinnerung, dass das Schülerpraktikum bei der S-Bahn München einen gewissen Ruf hat.
Ja, und ich bin da auch gerade schon so gedanklich ein bisschen das durchgegangen. Ich glaube, bei uns ist das immer noch auf eine Woche, sprich auf 5 Tage begrenzt, kann aber auch am bayerischen Schulsystem liegen, dass da das Pflichtpraktikum nur für eine Woche geht. So ist zumindest mein Stand.
Ja, die Leute sind bei uns beim Fernverkehr auch nur eine Woche.
Okay, nur eine Woche.
Bei uns, bei Regio auch.
Genau. Weil ganz ehrlich, wenn wir Montag jemanden einen halben Tag eine Sicherheitseinweisung geben, dann darf man einen halben Tag sich auch die Tätigkeiten beim Mitfahren anschauen. Danach geht's in eine Leitstelle, Disposition, Kundenbetreuung und am Freitag dann den ganzen Tag nochmal fahren. Das können wir gar nicht 2 Wochen anbieten. Erstens, weil die Nachfrage so groß ist. Wir wollen ja so vielen wie möglich diesen Einblick geben, dass die auch wissen, auf was sie sich bewerben. Und der Vorteil ist auch, wenn ich nach 2 Tagen merke, okay, das ist eigentlich total ätzend, dann hängt man halt nicht noch weitere 8 Tage in dem Praktikum, sondern eben 3 Tage. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man dann jedoch merkt, ich möchte dort unbedingt nochmal einen Tag reinschauen, um den Bereich oder den Bereich nochmal kennenzulernen, auch da vermitteln wir im Nachgang nochmal, da müssen es ja dann keine 5 Tage sein.
Ja. Wobei ich sagen muss, gerade bei denen, die sich für den Beruf des Lokführers interessieren, wenn die dann wirklich so in der 7., 8. Klasse unterwegs sind, ihr Pflichtpraktikum machen und dann den einen Tag beim Lokführer mitfahren durften, dann ist meistens immer im Anschluss direkt die Frage, können wir das nicht nochmal und nochmal und nochmal machen? Und gerade die, die da Blut geleckt haben, die wollen das am liebsten noch eine ganze 2. Woche hinten dran hängen. Hauptsache da auf der Lokomotive mitfahren.
Es ist ja auch der spaßigste Teil.
Aber leider Gottes auch der personalaufwendigste von allen.
Ja, das darf man dabei natürlich nicht vergessen. Ne? Also die Menschen müssen natürlich immer durch einen Mitarbeiter begleitet werden. Und jetzt ist es bei der Deutschen Bahn, also zumindest beim Fernverkehr, man kann mir da gerne von Regio-Seite aus widersprechen, dass es bei euch anders ist. Aber bei uns ist es so, dass dann auf dem Führerschein nicht nur derjenige sein muss, der planmäßig den Zug fährt, also der Planführer, sondern halt auch noch zusätzlich die begleitende Person. Das macht die ganze Sache halt ganz schön personalaufwendig, ja.
Ja, da gibt's bei uns ja extra Praktikantenbetreuer. Du hast es ja gerade schon angesprochen mit es hat einen gewissen Ruf, das Praktikum bei der S-Bahn München. Gerade durch einen Mitarbeiter, der aber letztes Jahr dann leider doch in Ruhestand gegangen ist, der das Ganze ja über 15 Jahre, dürften es gewesen sein, begleitet hat. Und selbst ich hatte ja damals mein eigenes Schülerpraktikum. So bin ich damals zur Eisenbahn gekommen, bei der S-Bahn bei uns eben gemacht und war auch bei dem besagten Praktikantenbetreuer. War immer toll. Wie gesagt, wurde jetzt neu aufgestellt, sind jetzt neue Triebfahrzeugführer, Lokführer, die speziell Praktikantenbetreuer sind, die eine Einweisung bekommen haben, die sogar sich dann, wenn es darum geht, dass sich Schüler bewerben, dann haben die auch Einsicht in diese Bewerbungsunterlagen, entscheiden dann also auch mit, wird jetzt derjenige angenommen, ja oder nein, weil tatsächlich so viele sich bewerben über das ganze Jahr verteilt für dieses Schülerpraktikum, selbst in den Ferien für freiwillige Schülerpraktika, dass inzwischen leider nicht mehr alle angenommen werden können und dass da dann auch schon drauf geschaut werden muss, ja, wer ist denn jetzt da am geeignetsten für dieses Schülerpraktikum, nicht nur für die EIB-Ausbildung, sondern selbst für das Praktikum. Und die können das tatsächlich auch dann eigenständig durchführen, ohne eine dritte Person, sondern die haben ihre Schicht und die Schicht muss natürlich dann passen von den Pausenzeiten her, gerade wenn dann noch unter 14-Jährige dabei sind, und dann führen die das mit den Schülern durch die Fahrten.
Der große Unterschied, warum wir das auch natürlich nur 5 Tage machen können, ist, glaube ich, auch, dass wir nicht also bei uns können die Schüler ja nicht produktiv mitarbeiten. Mein eigenes Praktikum in der Schule habe ich ganz weit weg von der Eisenbahn damals gehabt. Ihr werdet es nicht glauben, bei welcher Firma, aber es war bei MAN.
Kennt man nicht, nein.
Und du hast dann von der Lokomotive den Motor auseinander und zusammengeschraubt?
Nein. Wie gesagt, ganz weit weg von der Eisenbahn, viel mehr LKW. Und tatsächlich, also da hatte ich keinen Einfluss drauf damals, ne? Aber die haben mich halt ins Lager gesteckt. Und ich bin da halt 2 Wochen lang durch die Regale gerannt und habe irgendwelche Sachen einsortiert oder durchgezählt. Und das kann man natürlich halbwegs produktiv machen, ne? Also da war halt der Lagerchef, der hat mir gesagt, hier, das bringst du jetzt da ins Regal sowieso, da wo die Nummer sowieso dran steht. Und dann bin ich halt losgetippelt und hab das gemacht. Und das kann man halt den ganzen Tag machen und halbwegs produktiv tätig sein. Das geht natürlich bei der Eisenbahn nicht. Ich meine, wir stecken ja die Leute bei uns nicht in den Führerstand oder hinten in den Zug und sagen, jetzt kontrolliere hier mal Fahrkarten mit.
Wobei, da muss ich jetzt kurz einhaken, Markus, zumindest wenn sie bei unseren Zugbegleitern mitlaufen, ist natürlich immer von der jeweiligen Situation abhängig, da können sie tatsächlich auch mal unter Aufsicht wirklich auch was selber machen, wirklich mal mit dem Diensthandy vom Zugbegleiter einfach mal eine Fahrkarte kontrollieren oder mal, wenn es noch ganz altmodisch die Papierfahrkarte ist, auch mal einen Zangenabdruck geben. Aber du sagst es gerade eben schon, ne, auf dem Führerstand, im Führerraum, da können wir natürlich nicht sagen, komm, setz dich mal hin und die nächsten 2, 3 Stationen kannst du mal den Zug jetzt hier weiterfahren.
Ja, genau, das ist der große Unterschied. So, kommen wir zurück zum Stefan. Nicht, dass wir hier unseren Gast verlieren. Wenn ich jetzt in der 8. Klasse total begeistert gesagt habe, ah, dieses Schülerpraktikum, das war so mega geil, dann habe ich die Chance, kann mich nochmal bewerben auf so ein freiwilliges Praktikum, kann das womöglich, der Florian hat es gerade angedeutet, womöglich auch in den Schulferien machen.
Exakt, das bieten wir ebenfalls an. Und wenn dann jemand wirklich feststellt, wie schon geschildert die meisten, die eine Woche war so schön, ich möchte nochmal das Gleiche machen, dann achten wir natürlich drauf, dass wir das eben nicht mehr ermöglichen, sondern dass wir denen das ermöglichen, die es noch nicht gemacht haben. Gleichzeitig wissen das selbst die Eisenbahn interessiert manchmal nicht, dass wir bei der Deutschen Bahn nicht die einzigen sind, die ein Praktikum in derartiger Form anbieten. Also ob das jetzt Güterverkehrsunternehmen sind oder andere Eisenbahnverkehrsunternehmen, dass ich sage, Schaut euch das doch dort nochmal an, wenn ihr unbedingt nochmal das Praktikum machen wollt. Und auch diejenigen, die beispielsweise keinen Platz bekommen haben, analog zu euch bei der S-Bahn München vielleicht, auch denen sage ich immer, schaut bitte auch bei den anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen, wenn ihr jetzt mal die Tätigkeiten als EIB angucken wollt. Wo ihr das dann nach dem Praktikum macht, das ist ja euch überlassen. Aber es ist ja wichtig, den Einblick zu bekommen. Und da sollte man nicht nur auf die Deutsche Bahn schielen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Beziehungsweise auch nicht nur auf den Beruf, den man sich beim ersten Mal angeschaut hat. Also vor allem, wenn man beim ersten Mal womöglich sich den Lokführer angeschaut hat, dann kann man ja beim zweiten Mal das versuchen, auf das Stellwerk zu kommen oder bei dem Zugbegleitern, um einfach noch einen anderen Aspekt da mitzubekommen.
Richtig, also auch um das einzuordnen. Und das ist natürlich immer schön, wenn es jetzt doch mal nicht klappen sollte mit der Wunschausbildung, dass man gleich einen Plan B in der Hand hat und trotzdem zur Bahn kommen kann, trotzdem zu einem Eisenbahnverkehrsunternehmen kann, bestenfalls die Deutsche Bahn, und dort dann auch wirklich leidenschaftlich seine Neugier, seine Zuverlässigkeit und seine Leistungsbereitschaft einbringen zu können, um uns noch besser zu machen.
Ja. Genau diesen Zeitstrahl, den würde ich jetzt ganz gerne mal aufmachen. Wenn ich also in die 9. Klasse komme, dann komme ich jetzt quasi in die heiße Phase, wenn ich davon ausgehe, dass ich 10 Jahre machen möchte. Dann bin ich jetzt in der 9. Klasse in der heißen Phase und muss mich genau entscheiden, was will ich haben. Weil ich muss mich am Ende der 9. Klasse bewerben, damit ich dann nach der 10. Klasse, also über ein Jahr später, meine Ausbildung beginnen kann, richtig?
Das ist richtig, genau.
Genau.
Zumindest, wenn du deine Wunschausbildung gute Chancen drauf haben möchtest.
Genau. Ja. Das heißt, um das mal jetzt gerade zu ziehen, wir haben jetzt hier gerade den 14. Juni 2026. Und jetzt hast du gesagt, wenn man 2027 die Ausbildung beginnen möchte, dann ist jetzt, genau jetzt der richtige Zeitpunkt, die Bewerbung abzuschicken.
Also wir haben jetzt sogar schon, weil ich es gerade für Sachsen aufhabe, erste Stellen online, da geht es um die Ausbildung für 2027. Also ein Neuntklässler oder eine Neuntklässlerin, die sagen, okay, mit der Halbjahresinformation 9. Klasse, das reicht mir vollkommen aus, das sieht super aus, kann ich mich damit bewerben? Denn wir haben keinen Bewerbungsschluss, wie man das vielleicht von anderen Unternehmen oder im öffentlichen Dienst kennt, sondern ich kann mich jetzt schon auf Ausbildungsstellen für das Jahr 2027 bewerben. Und da sehe ich gerade, weil wir über den Fernverkehr auch gesprochen haben, neu veröffentlicht in Leipzig beispielsweise Ausbildung Lokführer für 2027. Das heißt, ich kann jetzt schon, obwohl ich noch gar nicht das Zeugnis habe Ende der 9. Klasse, aber wenn ich mir sicher bin, könnte ich mich jetzt schon bewerben.
Ja, sehe ich auch bei der S-Bahn München bei uns genau das Gleiche. Also da ist auch schon 2027 dabei und Last-Minute-Plätze tatsächlich für 2026. Ist auch noch ausgeschrieben für den Start am 1. September, wobei das eher nicht so empfehlenswert ist, so auf den letzten Drücker, sondern ich würde sagen, wahrscheinlich, Stefan, auch aus deiner Sicht so früh wie möglich bewerben, oder?
Richtig. Jetzt muss ich gleich mal die Chance nutzen. Danke, dass du das nochmal angesprochen hast. Auch, dass wir dieses Jahr noch Ausbildungsplätze haben. In Sachsen gab es ja Veränderungen bei der Ausschreibung und beim Zuschlag für einen Teil im Südwesten Sachsens, im Vogtland. Und an alle, die jetzt aus dem Vogtland oder aus dem Erzgebirge zuhören, wir haben noch freie Stellen für eine Ausbildung als Lokführer für 2026. Also an alle jungen Menschen Eisenbahn begeistert, die dieses Jahr noch eine Ausbildung zum Lokführer beginnen wollen, die quasi jetzt schon ihren Schulabschluss in der Tasche haben, können sich dieses Jahr noch darauf bewerben. Wir haben ganze 6 Plätze zu vergeben, um dieses Jahr noch in diese Ausbildung zu starten. Ausbildungsbeginn wäre dann der 1. September 2026.
Dann müssen wir uns ranhalten, um die Folge hier noch schnell rauszukriegen.
Markus, das ist deine Verantwortung. Aber ich bin tatsächlich gerade überrascht, Florian, dass ihr ja scheinbar noch für dieses Jahr sucht, weil gefühlt habe ich in Dresden seit dem Jahreswechsel die Stellen schon irgendwie gefühlt voll bekommen. Und das ist immer, also ich finde es dann immer ziemlich bitter, wenn du dann ja, also man hat ja dann immer doch noch die Frage, hey, wie sieht's aus? Bietet ihr Ausbildungsplätze an? Ja, aber wir sind schon voll.
Naja, es sollten 45 werden bei uns und 45 ist halt dann schon eine Ansage, das gefüllt zu kriegen. Deswegen
Ja,
dauert es
okay,
dann ein
gut.
bisschen länger als bei dir in Dresden wahrscheinlich.
Okay, gut. Ich habe 12 Plätze. Das ist, ja, okay, das
Ja.
ist eine andere Hausnummer.
Genau. Ich kann auch aus den Nähkästchen plaudern, dass wir beim Fernverkehr in München leider dieses Jahr, also für den Start 26, relativ viele an dem Einstellungstest gescheitert sind. Deswegen wir auf ganz viele Nachrückplätze nach, ne? Also wir behalten uns ja Nachrückplätze vor und da standen dann irgendwann auch nicht mehr genug drauf. Das ist so eine Hürde, über die sprechen wir gleich noch. Eine andere Hürde in der Bewerbung ist natürlich erstmal, ja, der eigene Anspruch, die Frage, was wollen die denn überhaupt von mir wissen? Oder andersrum, bin ich überhaupt geeignet? Und jetzt wirklich mal explizit die Perspektive hier auf den Lokführer. Was muss ich denn als Bewerber mitbringen? Was muss ich haben, damit ich halbwegs eine Aussicht darauf habe, bei der Deutschen Bahn Lokführer zu werden?
Also ich glaube, da sollten wir zwei Perspektiven aufmachen. Einmal meine, der die jungen Menschen informiert und vielleicht auch die von Hendrik, der Gespräche auch begleitet,
Sehr
dann
gerne.
Auswahlgespräche. Also ich fange da gerne mal an. Und zwar, das Wichtigste ist erstmal, das ist ja unser Slogan bei der Bahn, was ist dir wichtig? Bedeutet, aus welcher Motivation heraus hast du dich entschieden, dich zu bewerben für die Ausbildung als EIB? Das ist schon mal das A und O. Das wirklich aus freien Stücken die Entscheidung kommt. Nicht, weil ich jetzt aus einer Familie komme, 5 Generationen Lokführer und ich durfte gar nichts anderes machen. Na, jetzt mal so als Negativbeispiel. Sondern wirklich, weshalb mache ich das? Dann ist es auch wichtig, wie habe ich mir hier schon authentische Einblicke geschaffen? Sprich, wie habe ich mich vorher informiert? Das muss nicht immer das Praktikum sein, denn leider kann das nicht jede Person machen, die interessiert ist, sondern habe ich über die Schule Praxistage absolviert? War ich vielleicht bei Eisenbahnfesten und habe mir dort mal was erklären lassen, mir das angeschaut? Bin ich vielleicht selbst bei einer Parkeisenbahn, wo auch immer? Bedeutet, dass man auch erkennt, okay, die Person ist sich bewusst, welche Aufgaben kommen auf mich zu, wenn ich die Ausbildung mache. Dann ist auch wichtig, Kenntnisse zu haben, bei wem mache ich denn die Ausbildung? Also wenn ich jetzt Personenverkehr machen möchte, aber gar keine Ahnung davon habe, wie das sich auch unterscheidet zwischen Fernverkehr und Regionalverkehr und Güterverkehr, dann ist das auch nicht so schön für uns, wenn wir das erst im Gespräch feststellen müssen. Ich sollte auch wissen, wo finden meine Lehrgänge statt? Wo habe ich meine Berufsschule? Wenn wir jetzt den Fall haben sollten, ich habe gesehen, bei der S-Bahn München gibt es noch eine freie Stelle. Und ich komme aus Stuttgart und würde jetzt sagen, okay, ich möchte trotzdem meine Ausbildung dort machen. Wie organisiere ich mich? Sprich, der Umzug, wir unterstützen das, bis zu 400 € Mietkostenzuschuss. Ich würde mal sagen, in München kann man den voll komplett ausreizen, den ich eben zusätzlich zu meinem Ausbildungsgehalt bekomme, dass ich sage, ich kann es zwar nicht bei mir zu Hause machen, wohnortnah, aber ich kann trotzdem Lokführerin oder Lokführer werden, dann wechsle ich eben für die Ausbildung die Stadt. Und das, ne, fragen wir auch ab, weil nicht, dass man dann dahin zieht und man hat Heimweh und man verliert den Fokus auf die Ausbildung, sondern wie stellst du dir das denn vor? Das ist das erste Mal, dass du von zu Hause wegkommst. Hast du dir da überhaupt Gedanken drüber gemacht? Und dann würde ich einfach mal überleiten zu Hendrik, wie sich das dann auch im Gespräch anfühlt, was dann eben mitgebracht wird und was auch von Seiten der Geschäftsbereiche wichtig ist, was man da auch gerne hören möchte.
Gerne. Natürlich erwarten wir von unseren Bewerbern auch, dass sie sich damit auseinandergesetzt haben. Bei wem habe ich mich beworben? Also, wer sind die? Was machen die? Und wo machen die das? Und zu guter Letzt natürlich eben auch der Beruf selbst. Und insbesondere dann, wenn hier noch Praktika in den Bewerbungsunterlagen mitgegeben werden, wenn noch mitgegeben wird, auch im Gespräch, Onkel, Tante, Oma, Opa, Papa, Mama arbeiten bei der Eisenbahn, dann wollen wir natürlich in dem Moment halt auch raushören, ob und wie weit sich damit schon beschäftigt worden ist. Ich habe natürlich vorweg die Möglichkeit, vor so einem Vorstellungsgespräch mich mit denen, du hattest ja eingangs erwähnt, Stefan, Mit den Trainfluencern kann ich mich auf Social Media beschäftigen und bekomme da schon ein tolles Wissen, mit dem ich einfach auch im Vorstellungsgespräch glänzen kann. Und in die Richtung fragen wir eben auch, weil es uns eben wichtig ist, festzustellen, hat derjenige jetzt überhaupt die Motivation und das Interesse, diese Ausbildung durchzuziehen? Oder bewirbt er sich jetzt einfach nur, weil ja, der Papa hat gesagt, ist ganz cool, mach das mal. Oder
jetzt seid ihr schon, glaube ich, einen Schritt weitergegangen. Ihr seid ja schon beim Gespräch. Ich muss ja vorher erstmal die Hürde überwinden von dieser Abteilung, wo ich dann meine Bewerbung hinschicke, dass die mich ja wahrscheinlich ausfiltern werden anhand gewisser Kriterien. Oder ladet ihr wirklich jeden zum Gespräch ein?
Du sprichst da einen wichtigen Punkt an. Und all das, was Hendrik und ich jetzt gesagt haben, das muss ich natürlich schon in einer Bewerbung niederschlagen. Das heißt, es ist ja schön, wenn ich ein Praktikum gemacht habe, wenn ich auf einem Praxistag was praktisch erleben durfte. Das muss aus den Unterlagen hervorgehen. Und was wir nicht brauchen, was wir wirklich nicht brauchen, ist ein Anschreiben. Wir brauchen einen Lebenslauf, da sollte hervorgehen, was habe ich vielleicht sogar schon praktisch gemacht, was den Aufgaben in etwa entspricht, die mich in der Ausbildung erwarten. Wir brauchen nicht eine Information darüber, wo war ich in der Grundschule, warum auch immer das noch in den Schulen teilweise gelehrt wird, das bringt uns nicht weiter, sondern was mache ich in meiner Freizeit? Habe ich dort vielleicht schon Einblicke in bestimmte Eisenbahntechnik bekommen? Oder bin ich im Modellbahnverein? Übernehme ich dort vielleicht sogar Verantwortung als Kassenwart oder wie auch immer, ne? Weil Lokführer ist ein verantwortungsvoller Beruf. Kann ich daran anknüpfen? Sprich, ein bestmögliches Matching der Dinge, die ich schon getan habe, verschriftlicht in den Unterlagen, dass wir erkennen können, okay, da ist auf jeden Fall schon mal eine gute Verbindung da. Hier würden wir einfach mal in ein Telefonat gehen, das nochmal abklopfen. Und wenn dieses kurze Telefonat passt, dann machen wir gleich einen Termin aus für ein Auswahlgespräch.
Und diese Punkte, die Stefan jetzt gerade erwähnt hat, die finden tatsächlich noch statt, bevor ich überhaupt in dem gesamten Prozess in der Rolle des Azubi-Fachkoordinators überhaupt tätig werde. Denn die eingehenden Bewerbungen, die landen eben bei Stefan bzw. Stefans Kollegen, werden dort gesichtet und da wird schon eine gewisse Vorauswahl getroffen.
Das, was einen jungen Menschen, wir sprechen hier von um die 15 Jahre, da an der Stelle doch aber am meisten ausmacht, ist dieses eklige Zeugnis. Was ich wahrscheinlich auch in der Bewerbung mitschicken muss, das letzte Schulzeugnis, was ich da so habe. Sollte da irgendwas draufstehen? Darf da irgendwas nicht draufstehen?
Also draufstehen soll immer das, was auch wirklich die Schule eingetragen hat. Also leider leider haben wir ja auch schon schlecht gefälschte Zeugnisse bei uns bekommen. Also dieses Jahr ein sehr unangenehmer Fall, wo dann sogar noch der Weblink draufsteht zum PDF-Creator.
Was bewerben sich aber, da für, ja,
oh nee. Ja, der es aber nicht mal geschafft hat, dass die Schule mit dem Namen groß geschrieben wird und nicht klein. Also das war, wer das schon übersieht, also ja, schade drum. Ist so. Ist jetzt nicht die Masse, sondern die Fälle gibt es eben auch. Da gibt es auch Statistiken zu, die brauchen wir jetzt nicht strapazieren. Die Unterlagen sollten vollständig sein. Wenn ich jetzt wissen möchte, was heißt denn bitte vollständig, ja, dann gehe ich doch einfach dort, wo ich mir die Stelle angeschaut habe, auf unserer Karriereseite, oben auf Bewerbungstipps. Und da haben wir detailliert aufgeführt, was muss in die Bewerbung rein und was muss eben nicht rein, ne, sprich das Anschreiben. Zu den Unterlagen. So umfangreich wie möglich, sofern es einen Bezug hat zur Ausbildung. Das soll rein. Wenn ich jetzt in einem Lebenslauf bei Interessen, ich mache jetzt mal unseren Lebenslauf auf und wir können uns ja da mal ganz kurz dran langhangeln, was da eben relevant ist und ich gebe jetzt nur das wieder, was man dann zusätzlich auch nochmal verlinkt im Nachgang anschauen kann. Ich habe hier unten zum Beispiel stehen Hobbys und Interessen. Hobbys, Ehrenamt, Vereinstätigkeit steht hier drin. Wenn ich jetzt ein Hobby lesen habe, schön. So, was hat das aber mit dem Eisenbahnberuf zu tun? Dann sollte ich vielleicht verknüpfen, dass es für mich interessant ist oder gar nicht schwer ist, jetzt beispielsweise, dass ich mich in meiner Freizeit belesen habe zu Eisenbahn, zu Signalen, zur Ausbildung, denn es ist wichtig später in der Ausbildung, Hendrik, korrigier mich gern, dass man auch viel auswendig lernen muss. Da muss man auch wieder lesen. Also wenn man das schon reinschreibt, dann sollte das eine Verknüpfung haben zu dem, was man braucht. Computerkenntnisse, wenn jemand sich vielleicht sogar mal seinen Computer selber aufgebaut hat, gibt es ja tatsächlich, dann ist ja gar nicht verkehrt reinzuschreiben, den habe ich mir selber aufgebaut, ich habe hier vielleicht sogar was verlötet, verdrahtet, denn Technik ist auch wichtig für die Ausbildung als Lokführer. Nicht, dass man selber unterwegs was reparieren muss, das wisst ihr besser, ob das wirklich notwendig ist und ob man das überhaupt machen kann. Nur dieses Verständnis für Technik kann ich damit auch widerspiegeln. Das heißt, so detailliert wie möglich diese praktische Erfahrung, denn wenn ich jetzt in unseren Vordruck für einen Lebenslauf, den man gerne nutzen kann, da ist da ein Drittel der Seite Praxiserfahrung und die Schulbildung schon ein bisschen kleiner. Jetzt kommen wir noch mal auf das Zeugnis.
Wollte ich gerade nämlich auch was zu sagen. Kann dir nämlich gleich von vornherein sagen, dass es eine Zahl gibt, auf die wir besonders viel Wert legen.
Unentschuldigte Fehltage.
Richtig. Beziehungsweise einige Schulen schreiben ja nicht nur Fehltage, sondern auch schon Fehlstunden hin. Und tatsächlich sind unentschuldigte Fehlstunden, unentschuldigte Fehltage tatsächlich auf so einem Bewerbungszeugnis schon ein rotes Tuch.
Hier muss ich mal ganz kurz einhaken, denn ja, unentschuldigte Fehlstunden, das stimmt. Gleichzeitig, dadurch, dass ich mich ja an sehr vielen Schulen bewege, es gibt auch unentschuldigte Fehlstunden, wenn ich beispielsweise einmal zu spät zur Schule komme und es wirklich verbummelt habe, einen Nachweis mir geben zu lassen, dass beispielsweise die letzten beiden Bahnen nicht gefahren sind, weil wie letzte Woche Montag beispielsweise in Dresden eine Straße komplett gesperrt war wegen eines Feuerwehreinsatzes und ich hänge dann an der Haltestelle fest. Also ich bin vielleicht sogar rechtzeitig los, aber ich habe es nicht geschafft. Und ja, diesen Nachweis dann manchmal bei den Verkehrsbetrieben zu bekommen, ist auch nicht so einfach. Dafür gibt es mittlerweile schon 4 Stunden. Ansonsten stimme ich da vollkommen zu.
Genau, und für uns ist es eben auch ein ganz wichtiges Zeichen darüber, ob er denn überhaupt die Schule an und für sich schon für so wichtig genommen hat. Den Punkt, den du jetzt natürlich erwähnst, klar, ich kann für zu spät kommen, weil die Straßenbahn nicht gefahren ist, natürlich nichts. Und dann muss ich das erklären können. Aber irgendwann kommen eben auch Fehlstunden oder gar Fehltage zustande, wo dann schon schnell die Frage entsteht, wieso überhaupt? Und können wir, bringt dieser Bewerber überhaupt die notwendige Zuverlässigkeit mit, die wir am Ende nicht nur in der Berufsausbildung, sondern eben auch in den darauffolgenden Angestelltenverhältnissen erwarten.
Ja. Was ich noch gar nicht angesprochen habe, ich bin nicht nur an den Schulen, um zu informieren, sondern auch mit externen Stakeholdern wie eine IHK, also Industrie- und Handelskammer, oder die Agentur für Arbeit oder den Jobcentern in Deutschland, biete ich in meiner Region auch Beratung an. Das heißt, dass junge Menschen, ob sie mal gestrauchelt sind in der Schule oder ob sie einen super Schulabschluss haben, sich bei mir mit oder ohne die Eltern oder Begleitpersonen beraten lassen können zu den Möglichkeiten bei der Deutschen Bahn. Und dort begegnet mir natürlich auch oft, nicht alle im Leben starten, ne, von der gleichen Startposition, dass wenn man wirklich mal Schwierigkeiten hatte, dann sieht mein Zeugnis, eine Halbjahresinformation oder ein Vorjahreszeugnis mal nicht so gut aus. Das ist jedoch wichtig, mit zu kommunizieren, dass man da ganz transparent mit umgeht. Okay, ich hatte hier Schwierigkeiten, gleichzeitig habe ich daraus gelernt. Und das auch ohne Anschreiben hinzubekommen, beispielsweise in meinen Lebenslauf mit zu integrieren. Dass man die Zeiten mal ganz kurz umschreibt. Na, hier ist eine Verbesserung eingetreten. Das Zeugnis jetzt hat noch nicht die Qualität wie mein jetzt kommendes beispielsweise. Na, wenn die sich wirklich nach der 9. Klasse bewerben und dort steht dann mal so ein Tag drauf, kann man sagen, das ist jetzt nicht mehr passiert im 10. Klasse Halbjahr. Also da habe ich mich von entfernt, weil in der Tat, das kann unter Umständen dazu führen, dass man vielleicht aufgrund von Kapazitätsmängeln nicht die Zeit findet, diese Person noch anzurufen, weil man sich nicht sicher ist, ob die Zuverlässigkeit gegeben ist.
Jetzt habt ihr euch beide aber wunderschön darum gedrückt, Noten. Wie sieht's aus mit Noten? Ist das ein Thema oder sagt ihr, wir gucken da überhaupt nicht drauf?
Bei den Schulnoten werde ich oft gefragt, was ist denn so wichtig? Ich sage da aus meiner Perspektive immer, alles außer Sport. Und das sage ich, der hier im Arbeitszimmer sitzt mit jeder Menge Sportmöglichkeiten und in der Schule habe ich das sportliche Profil gesucht. Ich muss eine gewisse Fitness mitbringen, auch für die Eignungsuntersuchung, die wir gleich sicherlich noch besprechen werden. Wichtig sind alle Fächer, wo ich was auswendig lernen muss. Geografie zur Streckenkenntnis vielleicht als Lokführer. Geschichte, dass ich auch mal Signale oder Richtlinien auswendig lernen muss. Deutsch, ja, ich muss mich auch klar äußern können gegenüber einer Leitstelle, gegenüber einem Stellwerk. Und ich habe natürlich auch schriftlich mal einen Befehl zu verfassen. Das sollte natürlich leicht von Hand gehen und auch verständlich sein, grammatikalisch. Und wir bewegen uns mit sehr komplexer Technik von A nach B. Auch da sollte ich ein Verständnis haben, was habe ich denn so für Komponenten in einer Lokomotive, im Triebwagen, im Waggon? Wie funktionieren unsere Bremsen? All das gehört natürlich mit dazu. Am Ende des Tages finden sich alle Fächer, weil jetzt haben wir so die künstlerischen Fächer ein bisschen noch gar nicht angesprochen. Ich werde auch auf Probleme stoßen, vielleicht sogar in der Struktur meiner Ausbildung, wo ich selber vor Herausforderungen gesetzt werde. Die habe ich noch nie erlebt im Leben und da muss ich vielleicht eine kreative Lösung alleine oder auch mit anderen finden. Und da ist es nicht verkehrt, auch ein bisschen Kreativität in der Schule mitzubekommen. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Was hat denn jetzt das Zeichnen eines Gemäldes oder das Formen einer Plastikdame zu tun? Aber ich werde dort auch für etwas gesetzt, was ich nicht einfach nach Schema X machen kann, sondern da muss ich meinen Kopf kreativ ein bisschen bemühen. Deswegen diese Fächer. Wenn man jetzt mal einen Ausrutscher hat, neben oft kommt die Frage Englisch. Wenn ich jetzt in Englisch eine 4 habe, das sieht auf einem Zeugnis, das sonst mit 2, vielleicht 1, 2, 3 gesät ist, ziemlich doof aus. Wieso ist jetzt die Englisch 4 entstanden? Und das muss ich erklären können. Wie habe ich auch daraus gelernt? Was hat sich vielleicht verändert? Was mache ich jetzt anders, um eine 4 auf dem Zeugnis zu vermeiden? Das ist nämlich deshalb wichtig. Ich habe in der Berufsschule wieder Englisch.
Oh ja.
Wenn ich jetzt auf einer 4 stehe, dann kann das schnell mal kippen zur 5. Da stellt sich jetzt die Frage, na, wozu brauche ich denn als Lokführer in Englisch? Ich fahre doch in Deutschland, da brauche ich doch nur Deutsch. Ja, es ist Bestandteil der Berufsschule. Ein bisschen Englisch schadet auch nicht. Und das sollte halt auch in solchen Fächern, oder ob das jetzt Musik ist, wie auch immer, da sollte keine 4 stehen. Das braucht man nicht.
Okay, ich habe also meine Bewerbung abgeschickt. Ich bin dann da in die Mühlen des Konzerns gekommen, wurde da angeschaut und irgendjemand hat gesagt, ja, derjenige kommt einen Schritt weiter. Dann hat der Stefan vorhin angedeutet, es gibt jetzt womöglich ein Telefonat.
Ja, das ist richtig. Das Telefonat, in welchem wir dann die jetzt hier schon besprochenen Punkte mal abklopfen. Wie organisiere ich mich? Welche Kenntnisse habe ich über den Beruf, dem Eisenbahnverkehrsunternehmen, bei dem ich mich bewerbe, bei diesem Geschäftsbereich? Und dann wird gleich ein Termin ausgemacht für ein Vorstellungsgespräch.
Genau, richtig.
Aber bevor ihr jetzt in das Vorstellungsgespräch geht, dieses Telefonat, wie muss ich mir das vorstellen? Dass ich da plötzlich in der Straßenbahn sitze und dann klingelt mein Telefon und dann ist mein womöglich zukünftiger Arbeitgeber dran und ich muss jetzt plötzlich in der Straßenbahn erklären, warum ich eine 4 auf dem Zeugnis habe?
Nein, also das Telefonat kommt überraschend. Das ist klar. Wir rufen jetzt aber nicht um 11 Uhr an und man erwischt jemanden auf dem Pausenhof, sondern wir machen das natürlich zu Zeiten mit einer größtmöglichen Wahrscheinlichkeit, dass wir die jungen Menschen erreichen. Und ja, das kann überraschend kommen, das Telefon. Und ja, wenn ich mich da gerade in der Straßenbahn befinde, kann ich natürlich auch sagen, Verzeihung, ich bin gerade in der Straßenbahn. Ich kann an der nächsten Haltestelle aussteigen, um in Ruhe zu telefonieren. Dann rufen wir einfach 5 Minuten später nochmal zurück und wir stellen dann auch erste Fragen. Ja, damit wir sehen, ist die Person schon gut vorbereitet. Deswegen sage ich immer, in dem Moment, wenn die Bewerbung online eingereicht wird, sollte ich schon die Punkte abgehakt haben, über die wir jetzt schon gesprochen haben, was wichtig ist, auch fürs Vorstellungsgespräch.
Ja, sehr cool. Hast du eine Größenordnung von Tagen, Wochen, die zwischen dem Abschicken der Bewerbung vergehen, bis dieses Telefonat entstehen könnte?
Also auch da sind wir maximal transparent, dass wenn ich die Bewerbung abgesendet habe, bekomme ich erstmal eine Bestätigungsmail und unter den Bewerbungstipps findet man auch, was passiert jetzt als nächstes, innerhalb wie vieler Tage kann ich mit diesem Anruf rechnen. Da sind dann Tage hinterlegt, das variiert auch mal, aber ich sag mal so bummelig zwischen 7 und 10 Tagen, dann wird das Gespräch erfolgen, also 7 Tage nach Eingang der Bewerbung. Damit kann man ungefähr rechnen. Das kann auch mal ein bisschen eher sein oder auch ein bisschen später.
Oh, krass. Okay. So, das war jetzt quasi schon der nächste Schritt. Jetzt hast du gesagt, in einem Telefonat will man dann auch gleich versuchen, also quasi, wenn man das Telefonat besteht, in Anführungszeichen, gibt's da ein Bestehen? Also kann man im Telefonat auch so versagen, dass man dann danach keinen Vorstellungstermin bekommt?
Es kommt in der Tat auch vor, dass wir quasi dann ein verbales Schulterzucken vorfinden. Das kann passieren, weil man beispielsweise hypernervös ist und ja, nicht nochmal sich informiert hat oder überrascht ist ein bisschen von dem Telefonat. Ansonsten, wenn da die Begeisterung für den Ausbildungsberuf da ist und die ersten Kenntnisse, dann geben wir in der Regel den Zuschlag für das Vorstellungsgespräch. Aber wer wirklich in verbales Schulterzucken verfällt, also ja, ein bisschen umgangssprachlich maulfaul daherkommt, das ist natürlich schade. Was gibt's da für einen kleinen Lifehack? Ich habe einfach nach Eingang der Bewerbung immer so ein kleines Zettelchen mit ein paar Informationen zu mir, zum Ausbildungsberuf, weshalb ich da gekommen bin. Wenn ich das in mein Portemonnaie stecke oder hinter die Handyhülle packe, dann bin ich immer auch auf Hypernervosität vorbereitet, damit ich eben nicht in verbales Schulterzucken verfalle.
Ah, sehr cool. Dann machen wir am Ende des Gespräches einen Termin für ein Vorstellungsgespräch aus und dann sitze ich dann, also da reise ich quasi zu dem Unternehmen hin, muss da anfahren. Das kriege ich wahrscheinlich auch nochmal schriftlich, ne? Ja, mit allen Informationen, wo ich wann wo sein muss und auch wie ich womöglich die Fahrkarte dahin bezahlt bekomme.
Richtig, also da gibt's dann Informationen von meinen Kolleginnen, die die Auswahlgespräche zum Beispiel mit Hendrik gemeinsam führen. Ich kann auch in diesem Gespräch diese Fragen stellen, beziehungsweise die Kollegin fragen dann nochmal, hast du alle Informationen zu deinem Auswahlgespräch? Na, es wird nochmal abgeglichen, was haben sich beide Seiten notiert und das gibt's natürlich auch nochmal als Bestätigung. Auch mit dem Hinweis, wie die Kostenübernahme geschieht, wenn ich jetzt von außerhalb zu meinem Gespräch anreise. Es gibt auch Gespräche, die wir in Hybrid anbieten, dass sich dann Kolleginnen oder Kollegen zuschalten und ich sitze vielleicht beim Fachbereich. Immer so flexibel möglich, wie wir das eben der Zielgruppe auch ermöglichen können und wir dann auch eine gute Qualität für dieses Auswahlgespräch sicherstellen können.
Man musste also gar keine Angst haben, dass wenn man sich in einer anderen Stadt beworben hat, dass man dann da irgendwie nicht hinkommt, sondern das Unternehmen nimmt einen dann schon so ein Stück weit an die Hand und will ja auch dafür sorgen, dass das Vorstellungsgespräch stattfindet. Ich kann dir quasi aus meinem eigenen Werdegang berichten, weil ich bin ja eigentlich Berliner und habe mich in München beworben, habe damals ja auch noch in Berlin gewohnt und dazwischen liegt der ein oder andere Kilometer und ich hatte halt auch mein Auswahlgespräch, mein Vorstellungsgespräch in München bei der S-Bahn und musste halt dahin fahren und tatsächlich musste ich das Ticket nicht selber bezahlen, sondern ich habe damals noch per Post ein Ticket zugestellt bekommen und das war so ein kurioses Ticket, weil das war handgeschrieben, also das war auf so ein Das sah aus wie ein Ticket, also nicht wie einfach nur ein A4-Zettel, sondern es war auf so einem Ticketpapier und da war aber per Hand aufgeschrieben, von wo nach wo, sehr cool.
Markus, erzählst du jetzt gerade schon wieder ein Schwarz-Weiß?
Ja.
es kommt mir gerade so ein bisschen vor.
Ich denke auch, sowas gibt's heute nicht mehr, oder?
Ja, und ich glaube, Teams gab es damals auch noch nicht für die 56K-Modem-Verbindung.
Ich möchte anmerken, dass das 2009 war.
Ich meine, zu Hause hatte ich dann noch sowas ähnliches wie 56K bei meinen Eltern.
Ja, das Land.
Ja.
Schauen wir uns mal ganz kurz das Vorstellungsgespräch an. Ich glaube, wie so ein Vorstellungsgespräch abläuft, das kann jeder googeln beziehungsweise sich auf YouTube anschauen. Da gibt es x verschiedene Varianten, auch jede Menge Varianten, wie man sich auf so ein Vorstellungsgespräch vorbereitet. Da gibt's so die Standardfragen. Ich weiß noch, in meinem Vorstellungsgespräch hat der AFK auch so die 0815 Standardfrage gestellt und hat sich dann danach darüber beschwert, dass ich mit der 0815 Standardantwort gekommen bin. aber ich war halt drauf vorbereitet, ne, auf die Fragen, die da so kommen können, weil ich mich halt vorher informiert habe. Was würdet ihr denn den IBs, den zukünftigen IBs mitgeben wollen? Was können sie machen, bevor sie zu dem Vorstellungsgespräch gehen?
Also, ja, man kennt das, das gibt's leider noch, bei uns hoffentlich nicht, kann jetzt nicht für alle Bahnstellen sprechen, aber ich gehe mal davon aus, dass wir da gute Fragen stellen, zumindest habe ich es hier so erlebt. Also wie kann ich mich darauf vorbereiten? Genauso wieder auf der Seite Bewerbungstipps bei uns ist klar formuliert, wie kann ich mich darauf vorbereiten, welche Fragen sollte ich auch vorbereiten, welche Informationen sollte ich mir vorher einholen? Also wer im Gespräch dann fragt, irgendwann, na, was verdiene ich denn? Der hat einfach nicht nach unten gescrollt, denn da sind wir sehr transparent, was in der Ausbildung als Ausbildungsentgelt und weitere Benefits erwartet werden kann. Wenn jemand fragt, na, wo ist denn die Berufsschule? Dann auch, na, das steht in der Stellenanzeige. Also alle Fragen, die mit einem Klick beantwortet werden können, die sollte man dann nicht mehr stellen. Und alles, was wir schon für die Unterlagenvorbereitung, Screening-Gespräch, Vorbereitung gesagt haben, findet man auch bei uns unter Bewerbungstipps. Und wer jetzt keine Scheu hat, auch mit KI zu arbeiten, sage ich immer, die drei goldenen Regeln beachten, Rolle, Kontext und Anweisung, vielleicht auch Ausgabeformat, wer es noch reinbringen will. Ich kann sagen, ich bin Stefan, 16 Jahre jung, mache gerade meinen Oberschulabschluss. Ich habe mich auf folgende Ausbildungsstelle beworben und möchte mich auf das Vorstellungsgespräch vorbereiten. Du bist mein Bewerbungscoach, führe mit mir ein realitätsnahes Bewerbungsgespräch. Und dann kann das die KI mit dir machen. Und somit simuliere ich das. Kann mir auch mal Fragen stellen lassen, die ich vielleicht nicht erwarten würde, damit ich in dem Gespräch bestmöglich aufgestellt bin und die Nervosität so gering wie möglich ist. Zusätzlich dazu kann ich das natürlich auch machen, ne, wenn jetzt beispielsweise der kleine Bruder, die kleine Schwester Konfirmation oder Jugendweihe haben. Wir sind ja jetzt gerade so in diesem Zeitraum. Da sind ganz, ganz viele Verwandte auch vor Ort. Die sieht man vielleicht einmal im Jahr oder nur einmal alle paar Jahre. Wenn die alle schön satt da sitzen, stehe ich einfach auf und stelle mich hin und sage denen, ihr stellt mir jetzt mal bitte Fragen zur S-Bahn München, zur Ausbildung Lokführer und ich beantworte euch die. Dann habe ich so die Simulation All Eyes on You, ich stehe im Mittelpunkt, die kenne ich zwar alle, aber diese Gesprächssituation, ich stehe auf in dem Mittelpunkt und die stellen mir Fragen, die ist neu. Und das hilft wirklich, um Nervosität in einem Gespräch ein bisschen abzubauen, wo ich auf Menschen treffe, die ich maximal vom Telefonieren kenne, die ich aber jetzt noch nie habe vor mir sitzen sehen und die stellen mir, na, jetzt nicht piesackend, sondern eignungsdiagnostisch belegt dann auch Fragen, was ist uns wichtig?
Genau, da übernehme ich gerne mal direkt. Ich sag mal so, wir haben Bewerber, die sind tiefenentspannt, die kommen da rein, die verfallen manchmal auch schon, dass Stefan hat es vorhin schon mal ganz kurz verwendet den Begriff, die verfeinern in so ein maulfaules, ich kriege eine Frage, ich beantworte sie und es entwickelt sich dadurch keine wirkliche Gesprächsdynamik. Ist dann auch schon mal ein bisschen unangenehm für alle. Wenn ich natürlich völlig aufgeregt bin, dann ist es auch unschön, weil mir fallen auf die einfachsten, logischsten Fragen die Antworten nicht ein. Und spätestens dann, wenn ich da in Straucheln komme, steigt die Nervosität nochmal um vieles mehr. Und wir hatten leider Gottes auch schon Bewerber, die haben sich dann dadurch so verunsichern lassen und sind da so in ihrer Nervosität, haben die sich selbst hochgesteigert, dass am Ende das Vorstellungsgespräch am Ende abgebrochen werden musste, weil einfach ein Gespräch nicht mehr zustande gekommen ist. Wir versuchen natürlich allen Bewerbern so gut wie möglich das Gefühl zu vermitteln, dass wir hier einfach nur ein ganz entspanntes Gespräch durchführen wollen, dass wir uns einfach nur mal so ein bisschen über die Motivation, das Interesse und wie weit hat man sich überhaupt mit der Stelle schon mal befasst, einfach mal unterhalten wollen und haben da einen bunten Strauß an Fragen mitgebracht. Vieles von dem wurde jetzt natürlich schon erwähnt. Gerade das, wo habe ich mich beworben, was machen die, wo sind sie aktiv, was sind denn so Aufgaben, die mein Berufsfeld, für das ich mich beworben habe, so mit sich bringt, und natürlich auch so ein bisschen allgemeines Verständnis von dem, was ich da eigentlich in dem Beruf so erwarten könnte. Und da sitzen mir jetzt natürlich nicht nur eine Person am Telefon gegenüber, sondern da sitzt mir vielleicht die Person gegenüber, die ich am Telefon hatte. Ich habe noch jemanden aus dem Fachbereich, vielleicht sogar noch jemand Zweites aus dem Fachbereich dabei. Ich habe noch eine Interessensvertretung dabei. Also da sitzen womöglich mir gegenüber 4 Leute und da kann die Nervosität natürlich dann schon mal steigen, vor allem, weil alle 4 dann nur mit ihren Augen auf mich gerichtet sind und sich nur darauf konzentrieren, was ich jetzt sage. Deswegen Punkt 1, ne, durchaus üben diese unangenehmen Gesprächssituationen. Ich stehe im Mittelpunkt, alle hören auf mich. Dann ist natürlich vieles von dem, was wir dort fragen, immer auch so ein Stück weit an den Kontext der Bewerbung gebunden. Wir können jetzt nicht enorm detaillierte, viele Fragen technischer, fachlicher Natur stellen, weil Eisenbahn ist komplex.
Aber stellt ihr schon Fachfragen? Also baut man da in so einem Gespräch auch sowas ein, um zu gucken, ob derjenige sich schon mit der Eisenbahn beschäftigt hat?
Ja, aber tatsächlich wirklich sehr oberflächliche Themen. Es geht im Endeffekt primär erstmal darum, hat der Bewerber überhaupt eigentlich so ganz grundsätzlich verstanden, wie funktioniert Eisenbahn? Also kann er vielleicht auch ein Stück weit auch mit so einem kleinen Hauch von, ich habe in Physik mal aufgepasst und weiß, warum ist jetzt Eisenbahn eigentlich so ein effizientes Verkehrsmittel? Was ist die Besonderheit bei einer Eisenbahn? Was sind daraus vielleicht mögliche Vor-, was aber auch mögliche Nachteile, die sich einfach physikalisch aus dem System Eisenbahn ergeben? So allgemeine Verständnisfragen sind mit dabei, die eben, sage ich mal, auch wenn ich einfach mal die Kundenbrille aufsetze, die ich dann eigentlich schon direkt beantworten könnte.
Okay. Irgendwann in diesem Vorstellungsgespräch, der Stefan hat es gerade schon angedeutet, gibt es diesen unangenehmen Moment relativ zum Schluss, wo dann der Interviewer sagt, haben Sie denn noch Fragen an uns? Und ich persönlich finde das immer so blöd, weil nein, natürlich habe ich als Bewerber keine Frage. Was soll ich dann fragen? Ich meine, das könnte ich ja alles im Internet wahrscheinlich ergoogeln. Habt ihr irgendwie so eine Idee? Also ihr müsst ja jetzt vielleicht nicht zu konkret werden, weil ihr euch vielleicht nicht ganz so sehr in die Karten schauen lassen. Aber gibt es irgendeine Idee, irgendeine Richtung, wohin man, welche Thematik könnte man erfragen?
Also aus der Erfahrung heraus, wir stellen tatsächlich diese Frage nicht ganz zum Schluss, sondern wir stellen die tatsächlich immer mal wieder. Im Endeffekt, das Vorstellungsgespräch ist bei uns, wenn es jetzt mal viergegliedert. Wir haben ganz zu Anfang eine kurze Vorstellungsrunde, dass wir alle voneinander wissen, wer sitzt sich jetzt hier gegenüber und guckt sich an und gehen dann in so einen allgemeinen Fragenteil über, ne? Also allgemeine Kompetenzen, was läuft so in der Schule, was mache ich so in der Freizeit gerne als Bewerber, hin zu den ersten allgemeinen Fragen bezüglich des Unternehmens. Dann gehen wir so ein Stück weit in diese fachlichere Richtung über, von der ich ja gerade erzählt hatte. Und die runden wir in der Regel schon einmal damit ab, dass wir sagen, also, du beschäftigst dich ja jetzt nun damit, dass du die Ausbildung zum Lokführer machen möchtest. Du hast dich nun mit dem Beruf, mit der Eisenbahn im besten Fall vorweg schon mal beschäftigt. Gibt's jetzt vielleicht irgendwas, wo du sagst, hey, das habe ich aufgeschnappt, das habe ich gesehen, aber das verstehe ich nicht so wirklich, wie das funktioniert. Jetzt hast du als Bewerber zwei oder einen erfahrenen Lokführer vor dir sitzen. Gibt es da was, was dich da interessiert hat? Und da geht es dann wirklich einfach nur so ein reines, ne? Wie ist denn das eigentlich, wenn ein Fahrgast die Notbremse gezogen hat? Was passiert denn da? Wie kriegt denn das der Lokführer überhaupt mit?
Ah, also schon so in die Fachfragenrichtung, also in die fachliche Richtung, das ist, glaube ich, das Beste. Das ist schon in die fachliche Richtung. Das heißt genau. gar nicht so eine Metafrage nach dem Motto, wie lange ist so ein Ausbildungstag? Oder wie Stefan das vorhin angedeutet hat, wie viel Geld verdient man hier eigentlich? Sondern wirklich zu fragen, wie funktioniert eine Notbremse an der Stelle? Das ist spannend.
Genau, also genau solche Fragen, die beantworten wir da gerne. Und tatsächlich hatten wir auch schon Bewerber, die dann einfach wirklich wissen wollten oder auch, warum darf ein Güterzug auf einer Strecke nicht so schnell fahren wie ein Personenzug? Dass man dem dann auch einfach mal erklärt, naja, ist schwerer, bremst nicht so gut, muss aber auch innerhalb des 1 Kilometers zum Stehen kommen. Solche Fragen haben wir da. Dem anschließend haben wir dann nochmal so ein Rundum-Abriss über die Ausbildung. Stefan sagte das vorhin schon, viele Punkte aus der Ausbildung haben wir in der Regel ja schon in der Stellenbeschreibung drin zu stehen. Ne? Also wo habe ich meine Berufsschule, wo habe ich vielleicht noch weitere Seminare etc. Ja. Wir geben nochmal einen ganzen bunten Blumenstrauß an begleitenden Informationen an den Bewerber mit. Und auch da wieder die Möglichkeit, dann dahingehend Fragen zu stellen. Insbesondere, das ist immer eine sehr, sehr gute Frage dann für diesen Teil. Jetzt komme ich ja mitten im Kalenderjahr, quasi noch 3-4 Monate ist das Jahr alt. Jetzt wird mir erzählt, ich habe hier einen Urlaubsanspruch. Aber wie funktioniert das dann mit dem Urlaubsanspruch? Leg ich den fest? Wird der mir festgelegt? Wo wird er hingelegt, wenn er festgelegt wird? Solche Fragen kann ich in dem Moment natürlich auch schon stellen.
Ja, cool.
Gerade wenn ich vielleicht mit den Eltern mal noch plane, irgendwo zu verreisen und mir nicht sicher bin oder nicht weiß, habe ich denn Weihnachten überhaupt frei?
Ja, spannender Aspekt. Ein weiterer Aspekt ist, Florian, wir hatten ja zusammen, also nicht gleichzeitig, aber beide im selben Unternehmen, dieses Bewerbungsgespräch.
Ja.
Und bei uns war das ja ein bisschen mehr. Wir waren ja da nun nicht nur, um einmal dieses Gespräch zu führen, sondern wir mussten da ja Aufgaben lösen.
Ich glaube, das hieß Assessment Center, kann das sein?
Ich weiß nicht, ob die S-Bahn das damals schon so genannt hat, aber ich glaube, unter dem Begriff läuft sowas heutzutage. Ich weiß gar nicht was. Also wir mussten damals einen Text verstehen.
Und so richtige Gruppenarbeiten, und das ging ja auch den ganzen Tag.
Das ging doch eine Brücke bauen, oder?
Ja, und dann irgendwie, man sollte auch mit so Holzstäben und man sollte den Holzstab nach unten bringen, man kam aber immer höher. witzig, wie man das nach 17 Jahren noch weiß.
Genau, ja, stimmt, man musste eine Brücke aus Papier bauen, aber genau, musste da über zwei Tische. Macht ihr sowas auch?
Für den Eisenbahner im Betriebsdienst, nein.
Gibt's bei uns auch nicht mehr, kann ich gleich dazu sagen, also das ist auch schon lange Geschichte bei der S-Bahn München.
Okay, am Ende dieses Bewerbungsgespräches kommt dann dieser ganz berühmte Satz: Melden Sie sich nicht bei uns, wir melden uns bei Ihnen.
Nee, tatsächlich kommt vorher noch ein ganz anderer, und der ist wirklich unangenehm und wird tatsächlich sogar von Bewerbern falsch verstanden. Und Stefan hat auf diesen Satz vorhin schon mal eingezahlt. Eine immer sehr interessante Frage, die wir stellen und die ist tatsächlich nicht mal böse gemeint, ist: Wenn das hier in diesem Bewerbungsverfahren jetzt nicht positiv ausgehen sollte, was wäre Ihr Plan B?
Oh.
Das nehmen tatsächlich auch sogar schon Bewerber auf im Sinne von, ach, die haben sich sogar schon gegen mich entschieden. Ist bei weitem nicht so. Da kommen wir gleich noch hin. Wir haben ja nicht nur das Vorstellungsgespräch selbst und die ganzen Schritte, die davor gelaufen sind, sondern es kommt ja bis zu dem Zeitpunkt, wo mein Vertrag angefertigt und rausgeschickt wird, noch eine ganz wichtige Hürde, die nach dem Vorstellungsgespräch zu nehmen ist, der Eignungstest. Und wenn das schiefgehen sollte, muss man sich vielleicht auch schon mal einen Plan B überlegt haben.
Ah, es wird nach dem Plan B gefragt. Okay.
Genau, richtig. Und also uns geht es da wirklich nicht darum, einen Bewerber zu verunsichern oder zu sagen, also jo, eigentlich wissen wir schon, das wird mit uns hier nichts, arbeite du mal lieber mit deinem Plan B. Nein, es geht einfach tatsächlich wirklich darum, auch so ein Stück weit hier zwischen den Zeilen rauszuhören, ist dieser Beruf hier bei uns eigentlich gerade so das Wichtigste, um was es geht. Ich habe mich nur darauf fokussiert und ich will nur das hier machen. Geht vielleicht das Interesse noch woanders hin? Und wie stark ist das Interesse? Wenn der Bewerber hier ehrlich antwortet, kann man so ein Stück weit raushören, wo stehen wir als DB Regio in diesem Moment für den Ausbildungsberuf zum Eisenbahner im Betriebsdienst. Und wir hören natürlich auch schon raus, inwieweit hat er sich vielleicht auch schon mit Alternativen beschäftigt. Oder
würde ich mich da nicht total in Nesseln setzen, wenn ihr zum Schluss fragt, na, was ist denn Ihr Plan B? Und dann sage ich, naja, wenn es hier bei Regio nicht klappt, dann gehe ich natürlich zum Fernverkehr. Das will man doch eigentlich nicht hören, oder? Man will doch hören, also das ist hier mein Ein und Alles, ich will unbedingt zur DB Regio, das ist mein Leben.
Ich sag mal so, wenn uns ein Bewerber sagt, naja, wenn das hier nichts wird, dann gehe ich zum Fernverkehr. Sind wir mal ehrlich, wenn das bei uns nichts wird, dann wird das auch beim Fernverkehr vermutlich eher nicht so erfolgreich sein. Nein, uns geht's hier tatsächlich mehr so ein Stück weit um das Thema, okay, ich bin vielleicht nicht in der Lage, einen Verkehrsberuf dieser Art auszuüben. Habe ich vielleicht noch mal einen Plan B oder nimmt der Rekruter vielleicht dann auch später noch mal einfach diesen Kandidaten auf und sagt, hey, du hast im Vorstellungsgespräch gesagt, ja, der Gleisbauer, der wäre für dich auch interessant, da würdest du dich auch für interessieren. Und dann kommt vielleicht irgendwann mal diese Eignungsuntersuchung und die sagt, naja, also dafür wird's nicht reichen. Dann kann ich vielleicht trotzdem noch den Gleisbauer machen und hab vielleicht noch die Möglichkeit, direkt und ohne großen Aufwand weitervermittelt zu werden.
In der Hoffnung, dass ich dann erstmal so weit komme, brauche ich ja ein positives Ergebnis dieses Vorstellungsgespräches. Kriege ich das sofort?
Selten.
Wie lange muss ich drauf warten?
In der Regel ist es circa eine Woche.
Okay, also innerhalb einer Woche, sagen wir mal, würde mich dann irgendjemand wieder anrufen. Wahrscheinlich erreicht er mich wieder in der Straßenbahn und teilt mir dann mit, ja, wir wollen Sie.
In der Regel ist es tatsächlich sogar so, dass wir im Vorstellungsgespräch noch fragen, wann denn der Bewerber in den nächsten 5 Arbeitstagen so am besten zu erreichen wäre.
Das ist gut.
Damit wir nicht eben dann so, hey, der ist jetzt gerade im Sportverein und macht Sport und dann klingelt das Telefon und verpasst.
Da gibt's ja auch die berühmten Geschichten, dass jemand den wichtigen Job sich beworben hat und dann ist er in Urlaub gefahren.
Ja, genau. Also solche Sachen wollen wir damit tatsächlich so ein Stück weit mit abholen, dass wir dann sagen, also okay, wenn du uns jetzt hier gerade sagst, dass du morgen früh um 7 Uhr in den Urlaub fährst, dann wirst du uns jetzt bitte hoffentlich mitteilen, wann du wieder zurück bist, dass wir dir dann mitteilen, dass du unser Kandidat Nummer 1 bist und nicht, dass wir dann 2 Tage später, 3 Tage später, 4 Tage später anrufen und es geht keiner ans Telefon, weil jetzt ist gerade die Weltreise losgegangen und für die nächsten 3 Monate ist das Handy aus.
Genau. Wenn dann das ersehnte Telefonat kommt, ich höre, ja, ich bin weiter, dann werde ich danach höchstwahrscheinlich Post bekommen mit einem Termin für diese sagenumwogene Eignungsuntersuchung.
Diesen Termin sprechen wir tatsächlich auch schon direkt im Telefonat ab. Also der kommt jetzt nicht um die Ecke mit herzlichen Glückwunsch, geht weiter. Als nächstes kommt die Eignungsuntersuchung auf Sie zu, sondern das ist dann mehr ein, wir gucken mal, wo haben wir Termine, vielleicht auch in der Region des Bewerbers. Wir hatten ja vorhin das Beispiel, ich komme aus Stuttgart und bewerbe mich in München.
Ja.
Da muss ich jetzt natürlich nicht für die Eignungsuntersuchung wieder nach München fahren, sondern dann kann man auch gucken, dass die zu Hause stattfindet.
Genau, also ich habe meine damals auch in Berlin gemacht, obwohl ich mich in München beworben habe. Das war überhaupt gar keine Frage, dass das geht. Diese Standorte gibt es wahrscheinlich in jeder größeren Stadt. Das heißt, da habe ich dann die Chance. Und falls ich so weit abseits wohne, dass ich das noch nicht mal innerhalb eines Tages irgendwie schaffe, dass es dann sogar die Möglichkeit gibt, dort übernachten zu können.
Genau, richtig.
Exakt. Und um das mal ein bisschen abzurunden, also auch hier haben wir unter Bewerbungstipps 6 Absätze mit 4 größeren Fragenpunkten hinterlegt. Das heißt, ich kann auch schon bei den letzten Fragen im Vorstellungsgespräch mitteilen, ich habe hier gelesen, Eignungsuntersuchung, und ich habe mir das mal online bei YouTube das Video angeschaut. Hier sind dennoch Fragen offen. Das kann ich beispielsweise auch in einem Bewerbungsgespräch zum Schluss noch mitstellen, wenn es nicht schon beantwortet wurde. Und hier ist wirklich detailliert beschrieben, wie ich mich vorbereiten kann, was auf mich zukommt. Und wir geben auch eine Lizenz raus für ein Vorbereitungstool, dass ich mich auch ein bisschen auf meine Eignungsuntersuchung im EIB-Bereich vorbereiten kann, um maximal gut vorbereitet das zu absolvieren. Was trotzdem auffällt, ist, dass auch, ich sag mal, gute Bewerbende, die schon im Gespräch sehr gut sich präsentiert haben, auch von den Unterlagen her super aussehen, trotzdem erstmal mit dieser Aufgabenstruktur und wie diese Aufgaben dann in der Eignungsuntersuchung mit computerbasierten Testverfahren ablaufen. Das sieht ja auch ein bisschen so aus mit den bunten Knöpfen wie ein Spielzeug aus dem Alter von 3 bis 5 oder so. Wie gehe ich damit um? Da sind die erstmal überrascht und machen, ich sag mal, so Schusselfehler. Und das Ergebnis wird dann aber im Laufe der EU besser. Das bedeutet, wenn ich mich da maximal darauf vorbereiten will, diese Vorschläge, die wir unter Bewerbungstipps hinterlegt haben, beherzigen, alles, was wir anbieten an Informationen anschauen und dann gleitet man wirklich super vorbereitet in die Eignungsuntersuchung.
Die Eignungsuntersuchung an sich könnte man im Prinzip, also ich habe die so zweigeteilt wahrgenommen. Ich gehe mal davon aus, dass das auch immer noch so ist, weil da gibt es einmal diesen medizinischen Bereich, wo wirklich so die harten Facts abgeklopft werden.
Genau.
Und dann komme ich auf der anderen Seite in in so Tests, so psychologische Tests, sage ich mal, wo ich ja so computerbasiert gewisse Aufgaben lösen muss.
Exakt. Und das steht unter dem Reiter, was wird gemacht innerhalb der Bewerbungstipps. Da steht es deutlich, also was wird körperlich gemacht mit Seh- und Hörvermögen, welche, ob jetzt Blut- und Urinproben für bestimmte anspruchsvolle Berufsbilder, ist diese psychologische Eignungsuntersuchung notwendig mit dem computerbasierten Testverfahren zu Konzentrations- und Reaktionsvermögen und logischem Denken. Ich habe das jetzt einfach nur vorgelesen, was hier drin steht. Und darauf, ja, also man bekommt einen Link zur Vorbereitungsplattform, DBMed. Da ist alles für diesen Tag zusammengefasst. Das bitte beherzigen. Und dann geht man deutlich gelassener in diese Eignungsuntersuchung.
Ich weiß, die Diskussion gibt es immer wieder. Ich habe auch meinen AFK hier in München schon mal gefragt und er hat mich dann leider auch mit großen leeren Augen angeschaut. Es gibt nicht so richtige körperliche Ausschlusskriterien, was ich haben darf oder haben muss. Seht ihr das genauso?
Ein paar können wir tatsächlich direkt benennen, weil sich hier die Gesundheitszentren, egal ob es nun die IAS oder die PIMA oder andere sind, drauf geeinigt haben. Und zwar haben wir beim Sehvermögen eine gewisse Sehstärke, die ich mit meinen Augen erreichen muss. Also wenn mein reines Sehen so stark getrübt ist, dass ich beispielsweise auf dem einen Auge so gut wie nichts sehen kann, auch wenn das zweite Auge enorm gut kompensieren kann, dann bin ich im Zweifelsfall tatsächlich für einen Lokführer ungeeignet.
Dann haben wir natürlich das Thema Farbblindheit.
Richtig, also gerade Rot-Grün-Schwäche so als bekannteste, aber auch die anderen Schwächen beim farbigen Sehen sind Ausschlusskriterium für den Job als Triebfahrzeugführer.
Ja, und da möchte ich jetzt gerne was reinhämmern, weil das ist sowas, was man ganz am Anfang schon mal klären kann. Also selbst wenn man mit 13 Jahren langsam so den Wunsch hegt, einmal so diesen Test machen, den kann man auch online oder mal im Computer machen oder so, um mal abzuklopfen, habe ich eine Rot-Grün-Schwäche oder nicht oder eine Farbsehschwäche? Weil es gab mehrfach Bewerber, die das nicht von sich wussten und für die an dieser Stelle so ein Lebenstraum mittendrin zerplatzt ist.
Tatsächlich, ich kenne aus meinem direkten Bekanntenkreis, mit dem hatte ich damals die Ausbildung zum Fachinformatiker gemacht, jemanden, der mit einer Rot-Grün-Schwäche am Ende belastet ist. Und das Ding ist, sein Berufswunsch war es tatsächlich, Verkehrspilot zu werden. Gleiches Problem wie beim Lokomotivführer, kann ich mit einer Rot-Grün-Schwäche nicht werden. Ja. Und er sagt auch, das ist für ihn aber, also es fühlt sich ja für ihn, weil er es auch gar nicht anders kennt, völlig normal anders. Kriegt man dann irgendwann nur eben durch solche anders bezogenen Untersuchungen dann mit, dass ich Rot von Grün doch nicht so gut unterscheiden kann. Und wenn ich das vorher nicht aus eigenem Interesse mal geprüft habe, dann wird das bis zu diesem Zeitpunkt, es wird unentdeckt bleiben. Ja. Weil, um einfach auch bei diesem Krankheitsbild zu bleiben, die können ein Grün erkennen als Grün, die können ein Rot erkennen als Rot, aber nebeneinander sind ein Grün und ein Rot halt nur noch braun.
Genau, so das sind halt Farbnuancen in diesen Tests. Ne? Man muss sich da nicht vorstellen, dass das wie bei einer Verkehrsampel ist, knallrot, knallgrün, sondern das sind dann wirklich die Farbnuancen. Da, wo man selbst, also ich, der die Schwäche nicht hat, drauf gucken muss, was? Das ist doch, was? Ach, nee, warte mal, doch, da sind zwei unterschiedliche, doch, die Punkte unterscheiden sich. Wo man also wirklich einen Augenblick hinschauen muss, um diesen Farbunterschied zu sehen.
Um Zahlen zu erkennen, ja, in diesen bunten, genau, Bubbles. Und ganz fies wird es dann auch, wenn dann so ein Bildchen kommt, wo man eben keine Zahl erkennen darf. Und man schaut sich das an, schaut die untersuchende Ärztin an, schaut sich das wieder an, schaut sich die Ärztin an und denkt sich nur so, soll ich jetzt irgendeine Zahl raten? Und dann kommt raus, nee, sie dürfen da gar keine Zahl erkennen. Ach so. Das hatte ich nämlich auch schon mal bei der IAS, dass mir extra ein Bildchen vorgelegt wurde, wo man gar nichts erkennen kann, als einer, der nicht der Rot-Grün-Schwäche hat.
Ich kann dir nur einwerfen, einfach im Vorfeld schon mal Sehtest, Hörtest machen. Also ich kann das sogar über den Kinderarzt machen, über einen Optiker, über einen Akustiker, Hörakustiker. Ja. Dann hat man auch schon mal ein Gefühl, was kommt denn da auf mich zu?
Genau.
Tatsächlich ist es auch sogar so, dass zumindest ich aus der Erfahrung heraus den Sehtest sogar empfehlen würde vorweg, weil insbesondere auch Brillenträger, die jetzt dadurch nicht unbedingt einen Nachteil haben würden, können unter Umständen eine Brille tragen, die nicht mehr zu den Augen passt. Und das kann dann dazu führen, dass das, woran man sich im Alltag gewöhnt hat, bei den Sehtests mit der Brille plötzlich nicht mehr funktioniert und tatsächlich auch schon zum Durchfallen führt, weil die Sehkraft nicht mehr gegeben ist, weil einfach Brille und Auge nicht mehr dazu passen.
Gut, machen wir mal an die Sehkraft einen Haken. Haben wir. Wie sieht es so aus mit Body Mass Index oder sowas?
Ganz ehrlich, man sollte generell schon darauf achten, dass man als junger Mensch sich nicht in irgendwelche Gefahren begibt und zum Beispiel durch Mehrgewichtigkeit oder andere Dinge sich da vielleicht mögliche Chancen verbaut. Am Ende des Tages entscheidet das zu untersuchende Unternehmen, also die Eignungsuntersuchung durchführen, ob man geeignet ist oder nicht.
Am Ende ist es jetzt auch kein Body Mass Index, anhand dessen man sagt, du bist geeignet, du bist nicht geeignet, zumal eben auch ein Body Mass Index nur begrenzt aussagefähig ist. Es sollte halt nur gerade eben vom Herzen, von den Ohren, von den Augen ein allgemein guter Gesundheitszustand sich ergeben. Genauso eben auch Blutwerte und im Urin. Sollte sich ein allgemein gutes Gesundheitsbild ergeben. Wenn ich hier natürlich irgendwo Ausreißer habe, die irgendwo dann kritisch werden, dann muss ich mich eventuell auch darauf einstellen, dass es dann heißt, medizinisch nicht tauglich.
Ja, Körpergröße gibt's, soweit ich weiß, keine Einschränkungen. Wir hatten schon sehr, sehr kleine Eibs. Das heißt, also sehr, sehr kleine Eibs, also deutlich kleinere Eibs. Da scheint es irgendwie keine Einschränkung zu geben. Also da haben wir selbst uns als Ausbilder schon manchmal gewundert. Beziehungsweise ich hatte sogar meine eigenen Eib-Klasse parallel. Bei Regio war auch ein Eib, der war mehr als ein Kopf kleiner als ich. Und hin und wieder muss man in so einer Lok oder irgendwo oben was machen. Da gibt es Absperrhähne, die sind halt weiter oben. Keine Chance.
Aber ist für die wieder an anderen Stellen von Vorteil, weil es gibt bei Loks auch Abschnitte, die sind sehr klein und beengt. Da hat man dann mit einer Körpergröße von über 2 Metern tatsächlich sehr häufig die Gefahr, sich eher irgendwo anzustoßen als mit 1,20 Meter.
Genau, den Effekt gibt's auch. Ich mach mal noch ein ganz böses Thema auf und könnte es gerne auch abbrechen, aber bei der Eignungsuntersuchung, der Hendrik hat es auch gerade die entsprechende Körperflüssigkeit erwähnt, die da untersucht wird. Wie sieht denn das aus mit Drogen?
Wenn sie nachweisbar sind, sieht es nicht gut aus.
Also egal welcher Art, auch wenn es momentan eine legalisierte Droge gibt, Ausschlusskriterium, richtig?
Also ich würde mal sagen, die meisten, die sich bei uns bewerben, sind unter 18. Da verbietet sich gänzlich der Konsum dessen. Und wer sich die Chance auf diesen Beruf offen halten möchte, ist alles, was die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt. Ob ich das mit meinem Moped-Führerschein mache oder Motorrad A1 oder schon Pkw-Führerschein, überall dort gelten die gleichen Regeln, dass ich keine Substanzen zu mir nehmen darf, ob ich irgendwelche Sachen rauche oder ob ich irgendwie Alkohol trinke. Es verbietet sich ganz einfach.
Ganz klare Aussage an der Stelle. Ich glaube, wir können ich habe einen neuen Begriff gelernt, einen Haken an die EU machen.
An die Eignungsuntersuchung, genau, richtig. Wobei ich tatsächlich noch einen Punkt gerne noch mal mit aufnehmen möchte, Eignungsuntersuchung. Wir haben jetzt darüber gesprochen, Steffen hat ja auch schon viele, viele Punkte genannt, die jetzt für eine Eignungsuntersuchung, was ich als Vorbereitung machen kann, um mich auf diese ganzen kognitiven Tests irgendwie vorbereiten zu können. Wenn ich in der medizinischen Eignungsuntersuchung keine Mängel habe, die jetzt gegen eine medizinische Tauglichkeit spricht, aber in der psychologischen Tauglichkeit vielleicht einfach an dem Tag nicht gut ausgeschlafen war, weil klar, ich gehe hin, ich bin vielleicht aufgeregt, habe nicht gut geschlafen die Nacht davor, die Konzentration hat nachgelassen. Psychologisch in der Eignungsuntersuchung durchzufallen, ist erstmal kein Weltuntergang. Es ist völlig dramatisch, es ist nicht das Ende von allem, sondern eine psychologische Eignungsuntersuchung kann auch nachgeholt werden.
Da wollte ich jetzt gerade zu kommen. Genau. Das Ergebnis der Eignungsuntersuchung, das kriegst ja nicht du zum Schluss in die Hand gedrückt, richtig?
Nein. Das Ergebnis der psychologischen Eignungsuntersuchung kriege ich in der Regel vom Arzt. Ich führe ja am Ende auch noch mal mit einem Arzt dort auch ein Gespräch über den Beruf, über das, was mich erwartet, wo auch so ein bisschen auf die psychologische oder auf die, also auf die geistige Reife geachtet wird für den Beruf. Und ich bekomme in dem Gespräch schon zumindest für die psychologische Eignung eine Tendenz mitgeteilt.
Okay, also es könnte sein, dass ich am Ende der Eignungsuntersuchung erfahre, nein, das wird nichts. Aber wenn ich keinen negativen Bescheid am Ende der Untersuchung bekomme, dann kommt das endgültige Ergebnis dann aber zu dem zukünftigen Arbeitgeber.
Und auch zum Bewerber.
Und auch zum Bewerber. Und so wie ich das mitbekommen habe, beim Arbeitgeber landet dann aber nur quasi ein Daumen nach oben oder Daumen nach unten. Da steht nicht drin, was für Ungeeignetheiten der Bewerber hat.
Genau, also wir erhalten nach der durchgeführten Eignungsuntersuchung in der Regel zwei Mitteilungen von dem Gesundheitszentrum, das die Untersuchung durchgeführt hat. In dem einen ist die medizinische Tauglichkeit dokumentiert, ob tauglich oder nicht tauglich. Und auf dem zweiten Schreiben ist die psychologische Tauglichkeit dokumentiert, ob bestanden oder nicht bestanden. Mehr erfahren wir in dem Moment nicht.
So, und gerade beim Bestanden oder nicht bestanden, ich meine, bei der Eisenbahn gibt es ja die klassische Regel, man darf jede Prüfung zweimal wiederholen. Wir hatten gerade in der einer der letzten Folgen darüber gesprochen. Geht das da jetzt auch?
Bei einer medizinischen Untauglichkeit kommt das tatsächlich drauf an. Wenn das jetzt sich bei der Eignungsuntersuchung um eine Sehschwäche gehandelt hat, die ich durch eine Brille ausgleichen kann, dann kann ich mit einer entsprechenden Sehhilfe den Test oder diesen Teiltest nochmal wiederholen und kann die Tauglichkeit dazu bekommen. Medizinisch ist es aber für gewöhnlich, wenn es eben, wie gesagt, nicht um Störungen geht, die ich mit entsprechenden Hilfsmitteln beheben kann, ist die medizinische Untauglichkeit dann ein Ausschlusskriterium. Da wiederhole ich nichts. Also wenn bei mir was nachgewiesen worden ist, irgendwelche Substanzen, dann ist an dieser Stelle die Reise für diesen Beruf vorbei.
Hendrik, hier muss ich dir mal eine Frage stellen. Da hast du, glaube ich, mehr Erfahrung. Also ich hatte jetzt den Fall, dass ein junger Mensch auf einem Ohr nur noch 40% Hörfähigkeit hatte. Und das ist bis zur Eignungsuntersuchung nicht aufgefallen. Jetzt ist das ja aber gar kein Beinbruch. Das ist ja wie, als würde festgestellt werden in der Eignungsuntersuchung, naja, ich brauche eine Brille. Ja, jetzt, genau. Das heißt, ich kann ja, wenn mir sowas in der Eignungsuntersuchung medizinisch auf die Füße fällt und gesagt wird, okay, ist vorübergehend nicht tauglich, dann kann ich das ja beim Hörakustiker mit einem Hörgerät ausbessern, analog zum Ausbessern einer Seheinschränkung mit einer Brille. Oder liege ich da falsch?
So sollte es möglich sein, ja. Okay, ich sage jetzt also hier ganz bewusst sollte, weil am Ende trifft halt immer das Gesundheitszentrum selbst die Entscheidung darüber, wie sie damit umgehen.
Okay, weil, na, also nicht, dass jemand dann in der medizinischen Untersuchung durchfällt, genau wegen sowas. Und ich hatte einen ähnlichen Fall, das ist noch während der Bundeswehrzeit geschehen. Ein junger Bewerber hatte im Karrierecenter der Bundeswehr, Assessment Center in Berlin, vergessen anzugeben, dass er, ich glaube, 2 oder 2,5 Wochen vor seinem Assessment erkrankt war und Antibiotika bekommen hatte. Und eine Nebenwirkung dieses Medikaments war, dass sich die Leberwerte verändert hatten in einen nicht positiven Bereich. Und der hat einfach in dem Fragebogen vergessen anzugeben, dass er vorher erkrankt war und hat somit auch keine Unterlagen von Hausärztin, Kinderärztin, wie auch immer, mitgeliefert. Das ist aber im Nachgang nochmal aufgefallen. Der hat sich dann nochmal an das Karrierecenter gewandt und da hat er die Möglichkeit bekommen, den medizinischen Teil nochmal zu wiederholen. Und da hat sich dann herausgestellt, ja nee, der hat gar keine Leberprobleme. Das war einfach nur die Nebenwirkung eines Medikaments.
Wir waren stehen geblieben beim Wiederholen. Du hast gesagt, es macht bei der medizinischen Untersuchung nur selten Sinn. Richtig. Wie sieht es denn aus bei der psychologischen?
Bei der psychologischen Eignungsuntersuchung ist es in der Regel kein Problem, nach 3 Monaten diesen Test nochmal zu wiederholen. Hier kommt es aber ganz wichtig darauf an, wie sehr habe ich im Vorstellungsgespräch meinen zukünftigen Betrieb begeistert, wie viel Aufwand ist er bereit, jetzt nochmal für mich hier zu geben. Klingt jetzt erstmal ein bisschen negativ. Wenn man aber mal so einen Rollenwechsel macht, kann man es vielleicht auch verstehen. Also mal fernab von diesem Thema, dass eine Nachuntersuchung für die psychologische Eignung ja auch nochmal bei den Gesundheitszentren zusätzlich Geld kostet, halten wir ja für den Bewerber trotzdem jetzt nochmal über mindestens 3-4 Monate einen Platz frei.
Ja.
Ja. Den wir in der Zwischenzeit ja nicht, am Ende eigentlich nicht nachbesetzen können, weil solange wir die Zusage geben, hey, wir schicken dich in die Nachuntersuchung und wenn die positiv ausgeht, können wir es machen, heißt das im Zweifelsfall 4 Monate bleibt diese Stelle unbesetzt.
Ja.
Und wir müssen dann in 4 Monaten vielleicht nochmal anfangen nachzurekrutieren, weil wir eben auf der Warteliste niemanden mehr hatten oder weil wir gesagt haben, wir haben jetzt genug Bewerber, die durch die Untersuchung gehen, um alle Stellen zu besetzen. Und dann ist dieser eine Wartelistenplatz die ganze Zeit freigehalten.
Das heißt,
deswegen da der ganz wichtige Punkt, wenn ich wirklich so sehr überzeugt habe, dass der Betrieb sagt, den will ich und den will ich wirklich haben, kann ich eine psychologische Eignungsuntersuchung nachholen, kann aber eben auch das Ende der Reise sein.
Okay, ist also nur eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers, wenn er so von dem Bewerber überzeugt war, dass er ihn dann nochmal hinschickt.
Genau.
Das war's, oder? Also wenn ich dann das Schriftstück hoffentlich oder den Anruf in der Hand habe oder womöglich die E-Mail, wo drin steht, ja, wir haben die Zustimmung vom Gesundheitszentrum, sie sind tauglich, dann bin ich's, dann bin ich Eib. Oder gibt's jetzt noch eine Hürde?
Tatsächlich gibt's noch eine.
Oh.
Ja, da wir ein so großes Unternehmen mit so großen Betrieben sind, haben wir überall noch örtliche Betriebsräte, die wir jetzt natürlich noch mit in das Boot holen müssen und denen vorlegen müssen. Wir haben Hans Meier hier im Vorstellungsgespräch gehabt und der hat uns so sehr überzeugt und den finden wir gut und die Eignung hat er jetzt ja auch gekriegt. Den würden wir gerne als Azubi einstellen.
Gibt es Fälle, wo die Arbeitnehmervertretung, die jetzt zustimmen muss, schon mal gesagt hat, nee, der nicht?
Im Bereich der Berufsausbildung eher selten.
Eher selten, ne? Also das ist nur so eine Formalie.
Es ist eine Formalie, wobei hier immer bei der Formalie auch ein Stück weit hinten dran steht, dass natürlich auch die örtlichen Betriebsräte immer darauf achten, ob sich ein stimmiges Bild aus so einer Azubi-Gruppe ergibt, kann ein Betriebsrat am Ende durch die Vorlage nicht feststellen. Worauf aber der Betriebsrat in der Regel tatsächlich sehr, sehr stark achtet, ist, ob der Betrieb überhaupt in der Lage ist, mit den zur Verfügung gestellten Ressourcen eine ordentliche, solide Ausbildung über 3 Jahre gewährleisten zu können.
Die Arbeitnehmervertretung, also ein Mitglied des Betriebsrates, sitzt der womöglich auch schon in diesem Vorstellungsgespräch mit drin?
Im Normalfall werden die Interessensvertretungen, also hier ganz besonders die Jugend- und Auszubildendenvertretung, schon von vornherein eingeladen,
ja,
zum Vorstellungsgespräch und die nehmen auch in der Regel mit dran teil, wenn sie dann die entsprechenden Kapazitäten dafür haben.
Wenn ich dann die medizinische Untersuchung, die Eignungsuntersuchung, die EU bestanden habe, dann kriege ich wahrscheinlich irgendwann den Ausbildungsvertrag zugeschickt.
Da gibt's noch eine kleine Hürde.
Oh.
Und zwar muss ich unabhängig von unseren Testverfahren noch eine, ich nenne es jetzt mal, allgemeine Ausbildungstauglichkeit nachweisen. Die machen in der Regel Kinderärzte. Es kann aber auch sein, dass man mit 16 vielleicht schon beim Hausarzt ist. Und da mache ich nochmal solche Tests ähnlich zu unserer Eignungsuntersuchung. Hörtest, ja. Sehtest. Das gehört dazu, das wissen viele nicht und die sind dann überrascht, na Mann, jetzt kriege ich immer noch nicht den Ausbildungsvertrag. Also da nicht überrascht sein, dass es da auch noch einen Verwaltungsschritt gibt, der hat mit uns nichts zu tun. Das gilt für alle Ausbildungen in Deutschland, wenn man eine duale Ausbildung nach IHK oder HWK macht.
Ja, das war zu meiner Zeit auch schon so, genau. Da musste ich auch damals vom Kinderarzt noch so eine Untersuchung und dann das Ergebnis schicken.
Okay, aus dem Alter war ich, glaube ich, raus.
Ja, ich definitiv.
Also ich versuche mich auch gerade daran zu erinnern, aber ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe mein Abitur gemacht, war zu dem Zeitpunkt volljährig und da wollte nie jemand über solche Themen mit mir jemand mal gesprochen haben. Nee,
dann bist
haben.
Du da raus, ja.
Passiert eigentlich noch was, wenn ich den Ausbildungsvertrag dann unterschrieben, zurückgeschickt habe, bis ich dann meine Ausbildung beginne? Oder sitze ich jetzt dann im Zweifelsfall bis zu einem Jahr, naja, sagen wir mal ein gutes halbes Jahr so auf dem Trockenen?
Tatsächlich ist das von Geschäftsfeld zu Geschäftsfeld sicherlich unterschiedlich. Ich kann jetzt hier nur darüber sprechen, wie wir als DB Regio, insbesondere hier als DB Regio Südost, mit umgehen. Uns ist bewusst, dass wir Bewerber teilweise nicht nur ein halbes Jahr, sondern sogar auch mal ein Dreivierteljahr oder gar sogar über ein Jahr auf eine Ausbildungsstelle warten lassen. Ich sage jetzt gerade über ein Jahr. Markus rechnet wahrscheinlich gerade anhand seines Kalenders nach und stellt fest, Moment mal, wie? Wir haben unter Umständen sogar Bewerber, die jetzt in diesem Jahr auf einer Warteliste gelandet sind. Warteliste einfach auch deswegen, weil wir ja auch mehr zur Eignungsuntersuchung schicken, als wir tatsächlich an Stellen noch zu besetzen haben. Einfach um nicht bei einem Bewerber, der durchfällt, wieder den ganzen Bewerbungsprozess von vorne beginnen zu müssen, weil dann werden wir nicht rechtzeitig zum Ausbildungsbeginn fertig. Kommunizieren wir unseren Bewerbern aber auch zu diesem Zeitpunkt schon relativ klar, pass auf, das sind jetzt Plätze für die Warteliste. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, beginnst du deine Ausbildung dieses Jahr noch. Falls nicht, bist du aber fürs kommende Jahr schon gesetzt.
Ja, das ist cool. Da muss ich nur quasi nur noch ein Jahr rumkriegen.
Genau. Gut ist es dann, wenn es gerade so in diesem Moment ist, wo man eigentlich den Realschulabschluss gemacht hat, vielleicht auch schon das erste Jahr Richtung Abitur gegangen ist und dass sich dann entschieden hat, eigentlich habe ich auf Abi gar keine Lust mehr und möchte lieber gleich in die Ausbildung starten, dass man dann vielleicht sogar noch den Tipp geben kann zu sagen, hey, vielleicht machst du einfach dein Abi noch fix fertig und dann rutschst du direkt im Anschluss in die Ausbildung rein, wäre ja auch ganz cool. Dann hast du zumindest auch den höheren Schulabschluss direkt mit eingesagt.
Ja. Weil du gerade sagst, Schulabschluss, da kommt mir jetzt gerade so, den haben wir so nicht so richtig festgenagelt. Klar, ich kann mich mit dem Realschulabschluss bewerben, das wird jeder einsehen. Aber würde es auch mit einem Hauptschulabschluss gehen? Oder kann ich mich auch mit dem Abi bewerben?
Also mit dem Abi ist es in der Regel gar kein Problem, weil das Abitur ja der höherwertigere Abschluss ist als der Realschulabschluss.
Es gab auch schon Arbeitgeber, die haben gesagt, leider überqualifiziert.
Bin ich jetzt beim Eisenbahner im Betriebsdienst tatsächlich nicht so, dass ich sage, hey, überqualifiziert, dich nehmen wir deswegen nicht. Das sind tatsächlich aber eher die Kandidaten, die uns irgendwann nach 2, 3 oder 4 Jahren als Lokführer dann irgendwann verlassen und sagen, hey, ich gehe noch mal nach Gotha und mache ein Fernstudium.
Was ja auch nicht schlecht sein kann.
Bilde mich da noch mal fort und nehme dann noch mal in einer Verwaltungsposition irgendeinen Job an, mit dem ich mehr verdiene.
Oh, und wenn wir jetzt in die andere Richtung gucken?
Bin ich ganz ehrlich, der Hauptschulabschluss, der muss wirklich Bombe sein. Also wer mit einem Hauptschulabschluss zu uns kommt, der eher vom Notenschnitt durchwachsen ist, er hat sehr schlechte Chancen bei uns.
Okay. Und
ich würde dir, ich würde dir mal einhaken. Also, wenn Unternehmen sagen, mit dem Abitur ist eine Person überqualifiziert, dann würde ich sagen, dass das Verfahren, Recruiting-Verfahren des Unternehmens, die das sagen, unterqualifiziert ist. Bedeutet, der Schulabschluss sagt nur etwas darüber aus, dass ich in einem bestimmten Bundesland an einem bestimmten Schultyp einen bestimmten Schulabschluss gemacht habe. Mehr nicht. Deswegen haben wir ja ein Verfahren mit Auswahlgespräch, mit Eignungsuntersuchung, das viel mehr abklopft. Und alles andere, was du gesagt hast, Hendrik, mit dem Hauptschulabschluss, der muss dann Bombe sein. All das unterschreibe ich sofort, denn es geht ja da auch um die Qualifikation und die Voraussetzung in der Berufsschule, auch die Leistung zu erbringen, die natürlich parallel zur praktischen Ausbildung läuft. Aber bezüglich des Schulabschlusses, der sagt nichts aus, ob man unter, über oder genau richtig qualifiziert ist. Deswegen reden wir ja schon sehr, sehr lange drüber. Und die Unternehmen, die das noch nicht verstanden haben, naja gut, die tun mir leid. Keine Ahnung, wie die ihre Azubis vollbekommen.
Wenn wir über den Hauptschulabschluss reden, dann sind wir natürlich auch bei dem Fakt, dass ich dann schon ab der 9. Klasse die allgemeinbildende Schule verlasse und dann rechnerisch womöglich erst 15 Jahre alt bin. Geht das?
Mit 15 wird das tatsächlich schon sehr herausfordernd. Hier liegt uns tatsächlich aber auch irgendwo der Gesetzgeber ein ganz schönes Stück im Nacken. Es gibt ja die Triebfahrzeugführerscheinverordnung und die gibt uns da gewisse Altersgrenzen vor, innerhalb deren wir uns bewegen müssen. Und wenn die Bewerber zu jung sind, dann gibt's eben auch keinen Triebfahrzeugführerschein. Und damit wäre dann im Bereich der Ausbildung, nach Ende der Ausbildung, die Einsatzfähigkeit als Facharbeiter gar nicht erst gegeben.
Das heißt, ich bewerbe mich quasi mit 14, werde dann mit 15 EIB. Jetzt geht die EIB-Ausbildung voraussichtlich 3 Jahre. Das heißt, ich würde mit 18 dann meinen Abschluss machen und bin dann noch nicht einsetzbar, richtig?
Tatsächlich nicht, beziehungsweise unter Umständen nur eingeschränkt einsetzbar. Wir haben immer das Problem, das heißt, wir haben in Gesamtdeutschland haben alle Eisenbahnverkehrsunternehmen die Hürde, dass wenn am Ende der Facharbeiter nicht 20 ist, sondern jünger, die Einsetzbarkeit höchst eingeschränkt ist. Das heißt, wir müssen hier beim Eisenbahnbundesamt für die entsprechenden Auslerner-Azubis eine Genehmigung einholen, dass die auf bestimmten Strecken eingesetzt werden dürfen. Und diese Strecken müssen bestimmte Bedingungen erfüllen, damit die Genehmigung auch gegeben wird. Und da geht es dann eben auch, ob da bestimmte Betriebsverfahren zum Einsatz kommen, ob da vielleicht auch ein besonders dichter Verkehr herrscht. Also alles das, was auch eine relativ hohe Anforderung an einen Triebfahrzeugführer stellt, werden hier für solche Strecken zum Ausschlusskriterium.
Früher lag die Grenze bei 21 Jahren. Das heißt, da musste man 21 sein, um dann wirklich Lokführer sein zu dürfen. Und Florian, richtig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, warst du zum Abschluss der Ausbildung noch nicht so alt?
Genau, ich war 19 und hatte das Glück, wir waren ja der erste Jahrgang, der diesen, ja, inzwischen nicht mehr neu, aber damals war es für uns der neue EU-Führerschein, der europäische Führerschein, der dann ab 2013 auch bei der S-Bahn München ausgegeben wurde. Und damit war dann das mit den 21 Jahren Geschichte. Und man durfte dann bereits mit 20 Jahren vollwertig im Streckeneinsatz auch mit Fahrgästen unterwegs sein.
Und jetzt hast du gesagt, du warst erst 19. Dazwischen, da gab es also auch noch eine Lücke. Wie hast du die gefüllt?
Ganz einfach, das klappt relativ gut. Also langsam wird's auch eng durch die sehr hohen Ausbildungszahlen. Also im jetzigen zweiten Lehrjahr waren wir ja mal bei fast 60, immer noch über 50 Azubis, wovon auch viele sehr jung sind. Da wird's jetzt echt knapp. Aber bisher, und so war es bei mir damals auch, hat man danach ganz einfach einen Einsatz gehabt als Lok-Rangierführer. Das heißt, innerhalb vom S-Bahn-Betriebswerk hat man Rangierfahrten entsprechend auch ohne Fahrgäste durchgeführt und hat so seine wöchentliche 40 Stunden Arbeitswoche voll bekommen.
Aber auch noch unter einer speziellen Überwachung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, da war was mit monatlich. Einmal im Monat muss der Transportkontrolleur, muss eine Überwachungsfahrt durchgeführt werden. Das ist richtig, ja.
Ich würde hier nochmal einhaken wollen, denn was viele nicht wissen, wir haben, wenn ich jetzt wirklich, weil wir vorhin über das Alter und über den Schulabschluss gesprochen haben, wir haben auch eine sogenannte Einstiegsqualifizierung bzw. Ausbildungsvorbereitung. So, jetzt bin ich junger Mann, junge Frau und habe meinen qualifizierten Hauptschulabschluss gemacht. Ich bin A zu jung und wir sehen vielleicht auch nicht so 100% die Ausbildungsreife. Dann kann es unter Umständen hilfreich sein, bei uns in das Programm Chance Plus einzusteigen. Das startet frühestens im November, spätestens am 1. Februar und geht immer bis zum Folgejahr im Juni. Das ist mit einem IHK-Zertifikat versehen, mit Taschengeld 470 Euro, Berufsschule ist dabei. Und ich kann das im Bereich Zugverkehrssteuerung machen, Gleisbau, Elektrotechnik, dass ich gewisse Ausbildungsgrundtätigkeiten erlerne und Grundfertigkeiten aufbaue und somit meine Ausbildungsreife nachweisen kann. Denn es ist leider oft so, dass ein qualifizierter Hauptschulabschluss vielleicht noch mit anderen Herausforderungen einhergeht und es vielleicht dann nicht im ersten Anlauf geklappt hat. Für diejenigen, die zu jung sind wegen eines Realschulabschlusses und somit jetzt noch nicht die Ausbildung beginnen können. Hendrik, du hattest erwähnt, dann für ein Jahr zurückgestellt werden. Die sind ja oft unter 18 noch schulpflichtig. Das heißt, die können eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme machen. Und da empfehle ich immer, wenn das in der jeweiligen Stadt oder Region möglich ist in der Nähe, im technischen Bereich diese berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme zu absolvieren, nebenbei vielleicht noch ein bisschen jobben zu gehen und dann ein Jahr verzögert in die Ausbildung zum IB einzusteigen.
Genau, diese Möglichkeit, Berufsvorbereitung Chance Plus, auch die bietet die S-Bahn München an, und zwar sogar auch für den Bereich Lokführer. Also nicht nur Zugverkehrssteuerer, sondern tatsächlich vorbereitend auf die IB-Ausbildung. Und es sind inzwischen auch sogar recht viele Stellen, sodass wir da im letzten Jahr sogar eine Klasse voll bekommen haben, also um die 10 oder 11 Chance Plusler, die sich jetzt vorbereitet haben, um 2026 IB-Azubi zu werden.
Das finde ich cool.
Deswegen, also mir ist sogar ein Fall bekannt, dass es jemand mit dem qualifizierten Hauptschulabschluss auch in Bayern, ich glaube eine Dame, in die Berufsausbildung zum IB geschafft hat.
Mhm. Ja, das kommt bei uns sogar regelmäßig vor, dass diejenigen aus Chance Plus, wenn die von der Mittel, also bei uns heißt es ja Mittelschule, aber ist ja im Prinzip eine Hauptschule, gar keinen Schulabschluss, und dann machen die das und schaffen es dann durchaus auch in die Berufsausbildung.
Stark.
Ja, ich glaube, wir haben so ziemlich alles halbwegs erschlagen. Jetzt mal an meine drei Fachexperten. Habt ihr noch was, wo ihr sagt, hey, diesen Aspekt des IB-Bewerbungsprozesses hätten wir noch beleuchten sollen? Haben wir irgendwas übersehen?
Ja? Wir haben über einen Punkt tatsächlich noch gar nicht so in die Tiefe gesprochen. Wir sind diese Fragen übersprungen, mehr oder weniger. Du hattest ja vorhin gefragt, dann warte ich einfach nur dieses Dreivierteljahr oder Jahr. Mhm. Aber wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, was denn da eigentlich noch drin passiert, wenn ich drauf warte und die Zusage schon habe.
Oh, was passiert da noch?
Wir zumindest als DB Regio wissen, dass dass unsere Bewerber ja durchaus vielleicht sogar ehrlich im Vorstellungsgespräch waren. Und ja, da gibt es dann vielleicht noch Plan B und der Ausbildungsberuf als dies, das, jenes wäre ja doch noch ganz cool. Und dann vergeht vielleicht ein Dreivierteljahr oder gar ein Jahr. Man hört vom Ausbildungsbetrieb nichts und wird ja trotzdem noch von allen Seiten umworben, weil wir sind ja nicht die Einzigen, die ihre Ausbildungsplätze vollkriegen möchten. Weil uns das bewusst ist, versuchen wir durch vereinzelte, aber auch immer vom Zeitpunkt her passenden Situationen her Kontakt zu unseren Bewerbern, zu unseren erfolgreichen Bewerbern aufzunehmen. Da kommt dann vielleicht so eine kleine Weihnachtsgrußkarte mit einem kleinen Schoko-Nikolaus oder ganz liebe Ostergrüße. Und was wir dann immer auch in dem Zeitraum zwischen März und Juni machen, ist nochmal so ein Kennenlerntag. Einfach ein Tag, wo wir alle unsere erfolgreichen Bewerber zu uns an den Standort einladen, dass die schon mal kennenlernen können, wo findet die Ausbildung statt, welche Möglichkeiten haben wir. Wir sind ja so ein bisschen in dem ähnlichen Modus unterwegs, wie Stefan das mit den Praxistagen bei uns ja auch macht, als wir uns einfach noch mal als Ausbildungsbetrieb präsentieren, zeigen, wo findet die Ausbildung statt, was sind hier für Leute, die hier rumrennen. Wir sind noch mal hier, um so ein paar Fragen beantworten zu können, die vielleicht in der Zwischenzeit auch aufgekommen sind und einfach einen entspannten Tag miteinander zu verbringen.
Ja, cool.
Und dann starten wir, ja, dadurch, dass Sachsen dieses Jahr auch wieder besonders früh dran ist, auch als erstes mit Berufsschule.
Wahrscheinlich nicht am 1.9., sondern schon am 1. August, oder?
Genau dazwischen, blöderweise. Die sächsischen Schulferien enden dieses Jahr ziemlich mittig im August. Und zwar sind die am 14. August schon vorbei.
Ah, und dann fängt quasi die Ausbildung sofort an.
Naja, sie müsste es nicht. Also es wäre dann der 17. August.
Ja.
Die Ausbildung muss dann nicht am 17. August direkt anfangen. Man kann das tatsächlich auch mit so einem schönen Stichtag machen, wie den 1.9. Daraus ergeben sich leider nur für die Auszubildenden immer kleine Probleme. Wenn die Ausbildungsklasse für bei uns in der Berufsschule im Blockunterricht im A-Block geplant ist, der direkt am 17. August losgeht, wir aber sagen, wir fangen zum 1.9. an, dann haben unsere Azubis die Möglichkeit, entweder gehen sie auf eigene Kosten und komplett freiwillig am 17.8. in die Berufsschule und machen dort quasi als Privatvergnügen ihren Berufsschulblock mit.
Das wäre doch irgendwie das doof.
Das ist ganz besonders doof, weil die Azubis, die ich hier für den Standort in Dresden mit meinen Kollegen zusammen rekrutiert habe, die müssten quasi einmal quer durch Sachsen bis nach Schkeuditz fahren, was zwischen Halle und Leipzig liegt, und dort in die Berufsschule gehen. Das heißt, jeden Tag pendeln oder dort eine Unterkunft suchen und dann von dort aus die Berufsschule besuchen. Das ist super blöd. Jetzt kann ich aber auch sagen, hey, ich bin ja noch nicht im Ausbildungsverhältnis, ich lasse das jetzt einfach ruhen und am 1.9. beginnt alles und dann legen wir los und dann habe ich aber den ersten Berufsschulblock verpasst. Tja, schade, ist es drum. Jetzt fehlen aber Unterrichtsinhalte, die in den 2 Wochen vermittelt worden sein könnten.
Okay, was ist die Lösung?
Unsere Azubis fangen zum 17.8.
Ah, ich würde an der Stelle einen Cliffhanger einbauen wollen, weil ich würde ganz gerne irgendwie einen zweiten Teil von dieser Sendung hier machen, wo wir genau an diesem Punkt jetzt weitermachen, nämlich uns darüber unterhalten, wie sieht so eine IB-Ausbildung aus. Das machen wir irgendwann. Aber an dieser Stelle, glaube ich, haben wir die Reise hier hinter uns gebracht. Ich würde jetzt ganz gerne auf die Möglichkeit hinweisen, dass ihr uns selbstverständlich Fragen stellen könnt. Und nicht nur dem Zugfunk-Team, natürlich auch dem Stefan. Wir werden entsprechend die Möglichkeiten in den Shownotes auflisten. Die Möglichkeiten, den Zugfunk zu erreichen, den kennt ihr schon. Ihr könnt uns entweder eine Mail schreiben an mail@zugfunk-podcast.de oder aber ihr geht auf die Internetseite zugfunk-podcast.de. Dort seht ihr diese Folge und könnt darunter frei und anonym kommentieren, beziehungsweise seht dort auch die ganzen Kontaktmöglichkeiten zum Stefan, den Link zum Bewerbungsportal und Bewerbungstipps und so weiter und so fort. Dann bleibt mir an dieser Stelle nichts weiter übrig, als auf jeden Fall mal unserem Gast zu danken. Stefan, vielen lieben Dank, dass du da warst und nicht nur einmal, sondern sogar schon zum zweiten Mal. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gern. Ganz lieben Dank, dass ich hier Gast sein durfte und dass ich selber wieder Dinge gelernt habe. Und ich freue mich drauf, dass die Speicherkarten dieses Mal durchhalten. Ansonsten können wir gerne auch noch mal ein drittes Mal sprechen.
Nein,
denn,
nein.
Denn mir persönlich liegt das Thema wirklich sehr am Herzen. Alle kennen den Lokführer, die Lokführerin in Deutschland. Nur was eben dazugehört, wir haben jetzt sehr lange drüber gesprochen. Und dass das wirklich alle wissen, auch wissen, was kommt auf sie zu. Und ich finde es schon spitze, dass ihr eine zweite Folge plant, dass auch die Ausbildung besprochen wird, dass wirklich alle, die sich dafür interessieren, über diesen Podcast das komplette Informationsprogramm bekommen und dann wirklich guten Gewissen sich auch auf diese Ausbildung bewerben können. Denn wir brauchen händeringend ganz, ganz viele motivierte junge Menschen, die diesem Beruf nachgehen. Denn der öffentliche Verkehr ist einfach der effizienteste Verkehr. Und es ist doch viel würdevoller, mit einem Chauffeur zu fahren, als dass man selber fahren muss, als Autofahrer beispielsweise.
Das sind doch schöne letzte Worte. Dann würde ich es an dieser Stelle damit belassen wollen. Bedanke mich fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.